Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
And Stone Cold Steve Austin, listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Ja Leute, da sind wir wieder zurück auf der Hauptbühne hier bei Rocket Beans TV, Halle Nummer 7. Ich weiß nicht, ob ihr es alle auf den Blick habt, aber da vorne könnt ihr schon sehen, jetzt werden wir nämlich zum allerersten Mal eine Live-Ausgabe des Blauschangriff-Podcasts aufnehmen. Ich bin sehr aufgeregt und
Bist du wirklich Gregor?
Das ist eine Scheißlüge, Gregor, das weißt du ganz genau.
Lass mich meinen vorgeschriebenen Text ablesen.
Er trinkt doch schon.
Ich trinke noch.
Es sind 0,0%, ja. Ihr Poser.
Und ich schaff's trotzdem davon, besoffen zu werden.
Das ist ja am Ende, da ist übrigens, ich weiß, du willst gleich anfangen, aber ja. Da ist ja ein bisschen Alkohol trotzdem drin. Hat mich fasziniert.
So wie in der Milchschnitte?
0,05% ist trotzdem drin, so ganz wenig.
Ja, aber es ist ja genau wie in der Milchschnitte, ne? Da darfst du dem Baby auch keine... Ja, dem Baby darfst du nicht 20 Stück geben, weil ansonsten fällst du durch die Fahrprüfung. So klar.
No? Ich bin mir nicht sicher, ob du...
lass uns diese Perlen mal aufbewahren. Ich weiß nicht, inwiefern ihr vertraut seid mit dem Vorritual des Blauschangriffes, denn normalerweise zähle ich uns immer rein, bevor wir anfangen. Da würde ich euch bitten, dann danach bereit zu sein, weil so ein kleines bisschen Applaus wäre gut für mein Ego im Nachhinein. Dann mache ich den Renegade und dann geht es los.
Danke.
Moin, moin. Und hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Staffel des Plauschangriffs, und zwar zu was ganz Besonderem, nämlich der allerersten Live-Ausgabe des Podcasts hier von der Gamescom-Bühne 2019. Ach, schön ist es. Elias, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Gregor, vielen, vielen Dank für diese Einladung und für diese sehr, sehr schöne Runde, wie ich finde. Ich glaube, wir werden hier das ein oder andere Spiel besprechen können und vor allem auch mit einem unheimlich tollen Publikum, das hier auch mit am Start ist und mit uns hier gemeinsam
Gino!
Diese...
Ja, und Gino
ist auch da.
Ich hab's gerochen. Schon ein wenig heraus. Geil.
Der Single Twin Tower.
Schön, dass er da ist.
Simon, auch sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast.
Gerne. Ja, ist mein letzter Termin heute. Danach geht's straight mit der Limousine zum Flieger und da dann zur Drohne.
Ja, ich wollte gerade sehen, ob man so ein Wortspiel von Simon und Limousine machen kann, weil er irgendwie so ähnlich
hat. Die
Simonsine. Aber es hört sich ja an wie so ein Getränk, was gefloppt ist am Markt.
Ja, das war.
Kauf die Simonsine, 0% Alkohol.
Simon Mobil wäre besser, glaube ich.
0% Gehirn auch.
Ja,
ich habe dieses Jahr, muss ich sagen, schon mal als Einleitung gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, wie ich gerne gesehen hätte. Wir werden viel über Indie vielleicht ein bisschen reden, da bin ich durchgelaufen. Aber ich habe vor allen Dingen, oh Mann, ich darf nicht drüber reden, aber ich habe so ein geiles Spiel gesehen und es hat voll das Embargo und ich darf nicht drüber reden. Vielleicht finden wir einen Weg, darüber zu reden.
Vielleicht werden wir es umschreiben, ohne darüber zu reden.
Also ich mache ja nicht den Döler oder so, riskiere irgendwas, aber es wäre halt schon geil, wenn wir irgendwie darüber reden könnten.
Ja, du darfst gerne auch die neue Xbox enthüllen, da habe ich kein Problem damit. Na?
Ich kann eine neue Xbox enthüllen.
Denk
mir schnell eine aus.
Ich habe schon gehört, manche Leute haben vielleicht im Vorfeld nicht ganz aufgepasst und eventuell Spiele geleakt, die dann rausgekommen sind, aber wir kommen zum anderen, aber wir, schön, dass du da bist.
Was für eine nette Überleitung.
Ja, also rein zufällig. Wir, schön, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Du bist nochmal kurzfristig eingesprungen hier. Ich hätte dich natürlich sowieso hier gerne mit dabei gehabt, aber wir sind noch und am Nachhallen hier gerade. Wir hatten gestern unsere große Dosenbeats-Party und ich habe schon gehört, meine Stimme, die muss noch ein bisschen reinkommen. Bei dir, Elias, ist ein klein bisschen hoch noch, aber es geht noch, oder?
Ja, also ich versuche mich noch ein bisschen zu schonen und ich habe viel getrunken, aber ich merke schon die ersten Schäden. Aber es wird reichen.
Ich muss lachen, weil du an der Grenze bist, wo man schon so anstößt an die Decke.
Ja, ja.
Genau das, der Punkt.
Das ist wie bei Premiere, wo das Ding so anschlägt. Wo der Ton klippt.
Es war einfach zu laut gestern und man musste zu viel schreien.
Ja. Mein Plugin heißt Alkohol, ne? Damit es wieder besser funktioniert. Bei Simon geht's noch, aber wir werden sehen, unsere Stimmen haben sich auch noch, wir haben uns ja akklimatisiert mit den Jahren an den Alkohol und an die Lautstärke.
Ja.
Und Wirt, mach du mal einen Sprachtest. Lass mich mal hören.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Das war fast nicht peinlich.
Ja, fast. Wenn du es noch hättest besser machen wollen, drüben fangen sie an, wieder deine Best of 90s zu spielen. Das ist, glaube ich, Trash Party am Stand da drüben.
Ach, come on, wir hatten Just Dance heute schon auf der Bühne. Komm, lass uns gut sein.
Das war geil.
Das war auch schön. Finde ich schön, dass man sowas hier aussieht.
Muss ich zugeben.
Dinge, die man sonst nicht
sieht. Muss ich leider zugeben.
Ich habe gesehen, wo du Fotos von mir gemacht hast. Von welchen Körperteilen?
Das könnt ihr alles dann Hashtag wie jetzt Körperteil dann online.
Wie jetzt Körperbuzzer.
Das ist auch ein Showschaffelprogramm.
Ich habe mal eine Frage, Gregor. Ja. Wir sind jetzt live. Das heißt, die Zuschauer, die aber unseren Stream live gucken, die sehen jetzt nur das normale Plauschangriff. Bild oder sehen die jetzt?
Nein, die sehen uns. Die sehen uns.
Tatsächlich.
Können wir doch rüberwinken, oder?
Ja, die können uns tatsächlich jetzt auch live sehen. Das ist
interessant.
Es sind ganz besondere Umstände. Normalerweise, wenn wir den Plauschangriff hier aufnehmen, wir machen das bewusst ja dann auch ohne Kameras, weil das einfach nochmal, du bist ja fester gebunden, wenn du nur eine Örtlichkeit aufzeichnen kannst, wo auch eine Kamera mit dabei ist. Ja. Und ich im Nachhinein mir natürlich auch nochmal die Zeit nehme, gegebenenfalls kann man da noch was umschneiden, ist da ein Clip, den man nochmal reinmachen kann, so ein bisschen wertiger machen. Ne? Mhm, aber das stimmt. Natürlich, das wird hier ausgeglichen durch die Nicht-Nachbearbeitung, dadurch, dass wir hier die Live-Komponente haben. Und da würde ich auch noch mal gerne mit euch darüber quatschen, weil so, das ist jetzt die allererste Ausgabe des Plauschangriffs, die wir tatsächlich live machen, in 10 Jahren Podcast, die wir gemacht haben. Und es war so ein kleingehegter Wunsch von mir, das irgendwann mal mit Publikum hier zu machen. Aber Live-Podcast, ich weiß nicht, wie man so direkt dazu steht, weil ihr kennt es bestimmt auch, ihr hört einen Podcast, ne? Und mittlerweile sind die ja häufiger mal auf Tour oder so und dann vor Publikum und so weiter. Das
ist mittlerweile normal.
Und dann freust du dich, oh, das Thema, da habe ich mich richtig drauf gefreut und da hörst du schon, das Publikum johlt und im Hintergrund und da kommen die gleich so, na, seid ihr alle da? Schön, euch zu sehen. Oder, und dann ist schon fast, na gut, vielleicht nächster Podcast.
Ja, ich weiß es nicht. Bei mir ist es immer so ein Zwiespalt. Ich persönlich finde das mit dem Plauschangriff großartig, ich wollte das schon immer, ich will auch nach wie vor, dass du da Kameras hinstellst und wir das stellenweise im Studio machen und den Zuschauern einfach noch mehr gibst, verstehe aber deine Beweggründe komplett und weiß ganz genau, was du mit deiner Herangehensweise erreichen möchtest, aber für meinen Geschmack, ich finde das großartig so und das ist so mein way to go, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würden wir es immer so machen, weil ich es einfach, ich finde es spannender und ich finde es schöner und für die Zuschauer, vor allem Zuschauer, weil wir ja eben dann doch ein Sender sind, ist das, glaube ich, ganz, ganz geil. Aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ich mache es ähnlich und versuche das immer so ein bisschen nachzubearbeiten, weil es dann doch immer nochmal was anderes und was sich ein bisschen nochmal abhebt.
Eine Frage jetzt, weil du das gerade angestoßen hast. Heißt das jetzt, ich könnte unter Umständen, wenn wir jetzt über Spiele reden, jetzt Trailer dazu zeigen? Das ist ja jetzt alles so ein bisschen Game Talk-Style. Oder ich meine,
rein theoretisch könntest du es machen, aber ich fände es schade für die, die es dann als Podcast konsumieren. Oh, schaut euch mal das an. Das ist so dann wieder nicht mehr Podcast, sondern nur noch.
Nein, ich bewege mich so lange vor zurück.
Ich würde es erstmal lieber lassen und lass den Roboter erst machen. Aber ich sehe es erstmal so ein bisschen auch als kleiner Testballon hier, weil ich mich mir die Möglichkeiten gerne, also das Audio steht im Vordergrund hier. Ne? Ich möchte, wenn ich einen Podcast höre oder wenn ich einen Podcast mache, das auch primär als Podcast anbieten können, dass die Leute eben ohne Bild das machen können. Dementsprechend gibt es dann auch unser schönes Logo, was wir dann hier auch in der Totalen sehen. Im Endeffekt ist es ja auch eigentlich immer so, wir haben nur ganz close mit der Kamera auf dem Fernseher drauf, wenn man die Animation dann sieht im Mittelpunkt. Und vielleicht ist es ja was, wo wir für die Staffel, die jetzt wieder startet, mal ein paar Anmaßungen machen können. Wir machen ja jetzt wieder seit einem Jahr wieder regelmäßig Plauschangriffe. Seit der letzten Gamecom sind wir gestartet und können wir mal sehen, ob das dann hier so funktioniert oder nicht funktioniert. Gehen wir mal auf die Stimmen nochmal hier kurz zurück. Also Simon, du und ich, wir haben ja schon viele von den Gamescoms und auch von den Gamescom-Partys mitgebracht. Was sind die Tipps, die man jemandem geben kann, um danach auf der Messe wieder performen zu können?
Es ist ganz einfach. Kein Alkohol und wenn du mit Leuten redest, versuch dich aus den Räumen rauszuhalten, wo es laut ist. Also rede in Räumen. Wenn du weißt, wir reden jetzt 10 Minuten, dann geh raus, weil es lohnt sich. Du brüllst dich nur an, danach sind deine Ohren taub und die Stimme ist im Arsch. Und es geht furchtbar schnell. Und dann eben der Fehler, den alle machen, ist danach mit Alkohol alles zu betäuben. Mhm. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es ist nur noch schlimmer geworden. Ja, deswegen sind die auch samstags. Also ich bin mega fit. Ich merke aber, ihr habt ja auch Sport gemacht heute noch hier direkt. Ihr seid auch relativ fit. Ich glaube, hier hat sich jeder einigermaßen zurückgehalten. Jeder hier war sich entweder bewusst, dass es eine Arbeitsveranstaltung war oder hat es früher genug eskaliert, sodass er es nicht mehr muss. Bei dir weiß ich es nicht. Du bist ein Mysterium für mich, eine Mystery Box.
Genau so soll es auch bleiben, Simon.
Genau. Nicht lange auf den Partys bleiben und immer nachts im Hotel ein bisschen Meth kochen. So wie das.
Aber es geht. Also ich glaube, wir sind alle ganz verantwortungsbewusst gestern auf der Party gewesen. Aber die Stimmen, das geht schnell. Wichtig wäre wirklich nur, dass man sich eben schont. Und wirklich kein Alkohol hilft und warme Getränke.
Da bist du ja sehr, ich müsste Fabian trotzdem mal herholen für irgendeine Moderation. So, ich bin Fabian.
Ich finde es super, wenn wir jedes Jahr immer gucken würden, wer spricht am schlechtesten und dann die Jungs zu einem Almost Daily oder irgendwas zusammen. Weil es einfach, es ist so lustig. Es ist auch lustig, wenn es wirklich nicht mehr geht. Du willst reden und es kommt nichts mehr raus.
Zum Mumble Daily.
Zu Giga-Zeiten hatten wir das tatsächlich, dass dann, weil du brüllst den ganzen Tag und die ersten Male hast du halt keine Relation. Wann höre ich auf? Also wann brülle ich weniger? Und dann hast du gemerkt, Samstag wird schon eng. Und Sonntag waren teilweise Leute, die konnten wirklich kein Wort mehr. Was für ein Moderator echt scheiße ist. Weil er dann absolut nichts mehr zu liefern hat.
Ja. Ich musste einen Klauschangriff tatsächlich einmal abbrechen wegen Stimme. Ja?
Das wirklich?
Der war aber auch unter keinem besonders guten Stern. Wir haben den dann viele, viele Jahre später erst nachholen
können. War das zufällig ein Resident Evil Klauschangriff?
Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich warte immer noch darauf.
Das existiert irgendwo im Äther. Da nochmal. Nein, das war tatsächlich der Sylvester Stallone Podcast damals. Aha. Ich glaube, mit Eder und Schröck hatte ich mich hingesetzt. 2012, 2013, irgendwas so um den Dreh. Und das Problem war, eine Aufnahme ist schon daran gescheitert, dass ich vorher in London war und dann war irgendwie der Aschevulkan und ich bin nicht losgekommen zum Aufnahmezeitpunkt. Ja, und danach, als es geklappt hat, war die Stimme weg vor Krankheit. Und so die ersten 30 Minuten ging und danach konnte ich nur noch so. Okay. Und das ist vielleicht für den Rest nicht Stunde nicht ganz so geil. Ja, ja? Wenn du so ein kerniges Thema vor allem besprichst.
Das war's, lag am Thema.
Das ist so ein bisschen anders. Aber nein, wir haben uns natürlich auch gefreut für alle Leute, die hier auf der Gamescom waren, dass wir mit euch mal nicht nur hier auf der GC zusammenkommen können, sondern auch auf der Dosenbeats Party. Und da ist immer sehr schön, wie das mittlerweile gewachsen ist seit vielen Jahren, wo wir nicht nur auf die Partys von anderen gehen und auf die Ständen von anderen stehen, sondern alles selbst mittlerweile ausrichten können.
Ja, an der Stelle mal ein Aufruf an Hand of Blood. Komm doch mal vorbei. Wir schicken dem jedes Jahr Karten zu der geilsten Party der Welt. Der schickt jedes Jahr 10 Karten zurück. Was ist los? Was haben wir euch getan? Sind wir nicht cool genug? Was ist los? Komm doch mal rüber. Aber ich kann verstehen. Ich meine natürlich nur Spaß. Ich kann verstehen, wenn die Leute nicht wollen, weil da halt schon sehr viel Community ist und man dann halt belagert wird so ein bisschen, ne? Und nicht wirklich feiern kann. Aber das macht's irgendwie auch geil.
Das ist natürlich ein bisschen, vielleicht hat Hand of Blood aber auch die Karten verkaufen aus Versehen nicht an die Empfänger geschickt, sondern an uns zurück. Das könnte ja sein, damit die rechtzeitig da sind.
Es ist ja auch so, wir schicken ja ungefragt einfach 10 dahin. Das ist ja so, ist nicht so, als ob die gefragt hätten.
Ja, vielleicht kommt auch die erweiterte Familie, so Foot of Blood, ja, oder die Nero of Blood. Die
Spin-Offs. Spin-offs.
Ja, ist das nicht so ein Clan?
Ja, irgendwie? Ja, also wenn das smart ist, macht er auf jeden Fall alle Körperteile dicht, markentechnisch.
Steißbein of Blood.
Du kannst es endlos fortsetzen. Ich merke bei Ilias fängt an zu unkontrolliert zu zucken, du möchtest über Spiele reden.
Wir müssen langsam reinkommen, weil sonst verliert ihr mich. Ich bin richtig müde.
Deswegen
ich habe mir gerade zwei Energy Drinks habe ich mir gerade reingezogen.
Du hast aber auch hast du die auch getrunken? Nein. Aber ja, wir wollen natürlich ein bisschen auch über Spiele, nicht nur ein bisschen, sondern ausführlich über Spiele quatschen. Mich würde aber euch, Wirt und Elias, interessieren. Simon und ich machen das ja schon ein bisschen länger, gerade auch Berichterstattung von der Gamescom. Haben über die Jahre den Wandel mitgemacht von der Gamesconvention. Du, Simon, bei Giga, später bei Game One, wo wir Sachen fürs Fernsehen gemacht haben. Mittlerweile können wir viel bei den Leuten bei Game Two lassen. Wir machen auf der Bühne. Wie sieht denn Messe für dich aus, Elias? Die wievielte Gamescom ist es für dich? Die wievielte ist es, wo du tatsächlich da arbeiten musst?
Das ist, glaube ich, meine 5. oder 6. Gamescom. Und das sind jetzt alles Gamescoms, wo ich auch als Presse immer akkreditiert war und hier auch gearbeitet habe. Ich bin noch nie als private Person hier auf die Messe gekommen. Und es hat sich seitdem tatsächlich gar nicht so viel verändert. Es wird, wenn sich irgendwas verändert habe, dann sind es die Massen. Es ist immer, wird immer voller und immer größer und immer epischer, und das finde ich persönlich finde ich okay, das kann man machen. Meins ist es halt nicht so wirklich. Und ich hab's von so vielen Leuten und Kollegen erzählt. Ich war jetzt vor ein paar Wochen mit Wirt und mit dir auch, Simon, hier das allererste Mal auf der E3. Mhm. Und diese Messe, die macht dich halt schon ein bisschen kaputt für die Gamescom. Wenn du einmal auf der E3 warst, wird die Gamescom nie wieder das sein, was es mal war. Weil du auf der E3 einfach wirklich, du hast da einfach alles. Du hast da die geilsten, die größten, die wichtigsten Spiele. Du hast da die größten und wichtigsten Entwickler. Du hast da die abgefahrensten Indie-Spiele und alles in greifbarer Nähe. Du musst dich nicht großartig anstellen. Die Hallen sind angenehm leise. Und dann das jetzt mit der Gamescom zu vergleichen, das ist schon fast ein bisschen unfair.
Aber dafür war immerhin, Kojima war ja auch da und es war schon der ein oder andere interessante Entwickler immerhin auch hier.
Absolut.
Was aber auch ein Novum ist, also Kojima war vor 5 Jahren das letzte Mal hier, also der kommt dann ab und zu mal.
Genau. Ja,
und
da hat seine Brieftasche gesucht, die er verloren hat das letzte Mal.
Das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Ich finde es ganz interessant, was für eine Wichtigkeit die Gamescom jetzt über die Jahre immer sich erarbeitet hat schon was. Mhm. Das beste Beispiel ist diese Opening Night, dass du da jetzt auch so einen Jeff Keighley hast, den du natürlich auch einkaufst, um ein bisschen Kredibilität aus.
Want to temporarily restore definition in your jawline where it's been lost over time? With Juvederm Volux XC, you can get a non-surgical jawline treatment that adds volume for a smooth contour and to reduce the appearance of jowls in one in-office treatment with little downtime. Juvederm Volux XC injectable gel is the first and only hyaluronic acid filler that improves moderate to severe loss of jawline definition. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D. Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergic to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
zu strahlen und wiederzugeben, aber dass du da jetzt einfach schon fast eine PK-eske Veranstaltung hast und da Neuankündigungen hast, du hast dann Kojima, der dir halt neue Sachen zu Death Stranding zeigt, das war vor ein paar Jahren hier eigentlich gar nicht so wirklich vorstellbar und deswegen finde ich, dass das ganz interessant ist und auch so eine schöne Entwicklung auch für den Videospielstandort Deutschland einfach, dass du hier einfach eine Messe hast, die sowieso schon die größte Videospielmesse der Welt ist und wenn sie halt obendrein inhaltlich auch noch immer weiter an Wichtigkeit gewinnt, dann können wir hier als Journalisten, vor allem in Deutschland, einfach nur gewinnen.
Ja, diese Nähe zu E3 ist natürlich das Pech, weil jeder, wenn man diesen Fixpunkt E3 hat von den Publishern, ey, da wollen wir unsere Sachen ankündigen im Zeitraum drumherum. Und du hattest ja früher immerhin noch diese eher klarere Trennung, die E3 ist für quasi Presse und entsprechend Publisher, damit wir ihre Deals machen. Und die Gamescom ist eine Consumer-Messe, also da, wo die Leute hingehen, damit ihr alle mal euch anstellen dürfen für ein paar Stunden, um da mal 10 Minuten Final Fantasy oder sowas zu spielen, aber dass mal auch das Fantum dann hier kommt. Yeah. Und dadurch aber fällt es natürlich an Wichtigkeit mit neuen Ankündigungen weg, dass jetzt hier durch die Opening Night nochmal anders gemacht wurde. Können wir gerne noch gleich drauf eingehen. Wie oft bist du denn schon in den Messen unterwegs gewesen?
Ich war zweimal als ganz normaler Consumer hier. Das war, glaube ich, so 2010 und einmal 2012. Und seit 2016 dann als Rocket Beans Mitarbeiter hier. Ich fand es halt ganz schön mit der Entwicklung, gerade von unserem eigenen Stand, dass wir erstmal in Halle 10 unterwegs waren, in diesem Goldfischglas, dass dann vorne noch eine Scheibe war, hinten die ganzen Leute waren, die uns dann zugeschaut haben. Wir mit dem Rücken zu denen standen, was ganz komisch war. Jetzt können wir nach vorne schauen und sehen die ganzen Leute, was ganz cool ist. Und natürlich dann auch unsere Platzierung, dass wir von Halle 10 jetzt in Halle 7 gewandert sind. Und man merkt halt immer so, Rocket Beans Kosmos wird immer ein bisschen größer und wichtiger anscheinend, weil als wir letztes Jahr hier waren, hatten wir schon eine ganz geile Location gehabt. Dieses Jahr ist halt ein bisschen unglücklich mit den Kollegen von Sony, die uns einfach verdecken. Dafür muss man sagen, ist überall fast Werbung von uns. Also die Leute gehen in den Boulevards herum
auf der Messe
und sehen halt überall so, oh, das ist Rocket Beans TV in Halle 7, oh, hier ist unser Mesh, oh, das ist unser Programm.
Ja, wir sind mittlerweile in 3 Hallen. Also bald haben wir in jeder Halle mindestens eine Fahne reingerammt.
Wir müssen auch unsere beste Werbemöglichkeit habe ich am ersten Tag hier entdeckt. Da war ich nämlich hier vorne auf den öffentlichen Toiletten kurz. Und da stehen für alle Leute, die vielleicht nicht auf die männlichen Toiletten hier da drauf gehen, Urinale sind in einer U-Form aufgestellt, wenn du reinkommst in den Raum, also dass theoretisch irgendwie so 15 Leute übereinander stehen können. Und in dem Raum hier vorne vor Halle 7 ist über dieser U-Form sind überall Geh zu Rocket Beans Schilder drauf, ne? Und das heißt also,
mit der Bohne, oder? Die meinst du,
ja, das ist komplett mit Text und Bohne und allem drum und dran und mit Sternchen von den Machern von Giga und Game One.
Das noch Beste mit dazu. Ist, das steht von den Machern von Giga, Game One und Space. Und das, ich weiß noch, wie mir das, ich weiß nicht, wer Ben gezeigt hat oder sich super beörmelt hat wegen dem Space. Und ich das auch sehr gefallen
habe. Das Beanscom-Experiment können wir hier dann auf der Bühne machen.
Ich würde gerne was noch von dir wissen, wird, weil du ja eingangs erzählt hast, dass du eben als normaler Konsument hier auf der Messe warst. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, vielleicht kannst du noch so kurz mal zurückdenken und sagen, wie du dich damals gefühlt hast und das in Relation zu heute, wo man das als Presse natürlich ganz anders wahrnimmt, setzen.
Ja, ich war erstmal total überwältigt von der ganzen Masse der Menschen, die hier waren. Und ganz schlimm fand ich halt, dass man mehrere Stunden anstehen musste, damals für Diablo 3. Da muss man irgendwie 6 Stunden anstehen und einer meiner Freunde stand dann dafür Diablo 3 6 Stunden lang.
Ich so, die hat länger angestanden, als ich das Spiel gespielt habe.
Wahrscheinlich. Und ich weiß auch, Titanfall war es irgendwann zu dem Zeitpunkt auch hier und da hatten die mal Fastpasses eingeführt, die man sich dann irgendwie online holen konnte. Ja. Meine 4 Freunde haben es ausprobiert. Ich komme da so auch nicht probiert. Also, ich habe einen Fastpass gewonnen, konnte nach 15 Minuten sofort Titanfall spielen und die standen da nochmal 3 Stunden und ich dachte so, ja, was jetzt? Ich laufe da alleine herum und die standen in der Schlange.
Das reißt ja auch die Leute auseinander, die Gruppen. Es ist eigentlich nicht gut. Fastpasses sind der Teufel. Sind Teufelswerk. Es ist verführerisch.
Ein bisschen, ja. Das Band der Freundschaft wurde durchbrochen durch die Möglichkeit, Titanfall ein paar Stunden früher
zu zocken. Man lässt sie alle zurück, ne? Und ja, tschüss, ich gehe dann mal zu Nintendo und zock 3 Stunden, während ihr hier steht.
Stimmt, ich hätte auch sofort einfach sagen können, ey, ich warte mit euch, aber ich war zu dem Zeitpunkt.
Scheuert. Okay. Dann wärst du heute nicht hier.
Ja, und
mit der Einstellung wärst du heute nicht
hier. Man konnte effektiv, glaube ich, wenn man die ganze Zeit ansteht, um Spiele zu spielen, so effektiv 3 Spiele am Tag spielen?
Ja, maximal.
Ich frage auch jeden, was macht ihr? Und den meisten fällt es schwer, konkret was zu nennen, was sie gespielt haben, weil sie dann auch meistens erst realisieren, stimmt, ich laufe eigentlich auch die ganze Zeit nur rum.
Ja,
weil man ja auch an einem Tag kann man gerade mal so durchlaufen.
Weißt du, das sind Erfahrungen, die man tatsächlich als Besucher hier normal auf der Gamescom erstmal machen muss. Am ersten Tag merkst du, scheiße, wenn ich nicht sofort in irgendeine Schlange laufe, dann mache ich vielleicht 2-3 Stunden länger Wartezeit für etwas, was ich gucken will. Deshalb bist du am nächsten Tag, läufst du sofort los. Aber vielleicht findest du dich in der Schlange, weil es gerade verfügbar war bei dem Spiel, was du gar nicht mal so richtig gucken willst. Und dann, soll ich jetzt weggehen? Ich stehe hier schon eine Stunde.
Jetzt nehme ich es mit.
Jetzt nehme ich es dann einfach mit.
Für manche Spiele ist das eine Chance, dass sie einfach keine Warteschlangen haben, dass sie vielleicht eben nicht so beliebt sind, dass Leute unbedingt das spielen wollen. Und dann ist es immerhin mal, dann lockst du zumindest dadurch Leute an.
Ja.
Mich würde meins interessieren, gerade bei Ilias, der ja immer pro Spiele ist. Viele beschweren sich ja, dass es jetzt irgendwie nur noch so eine, ich will nicht sagen Influencer-Messe, weil das ist es nicht, aber es geht um Autogramme, es geht um Selfies, es geht um Leute, die man trifft oder die da sind und die sind dann ja auch immer heute an dem Stand, morgen machen die was für da und dann diese Traube folgt ihnen dann immer von der einen zur anderen Location, weil sie dann eben noch ein Autogramm wollen oder alles. Wir sind ja auch Teil dessen, aber wie findest du das? Findest du das irgendwie schlimm, weil es sich mehr von dem Spiel, von dem eigentlichen wegentwickelt, jetzt hier in Deutschland?
Ganz im Gegenteil. Ich saß jetzt nochmal ganz kurz, bevor die Sendung hier angefangen hat, mit Lars und Andreas draußen und haben kurz was gegessen und da habe ich auch zu denen gesagt, es fühlt sich an wie ein Festival und im Grunde ist es ja auch ein Festival hier. Du hast verschiedene Stände, du hast die verschiedenen Spiele, die du interessant findest, aber wenn ich...
Essen ist teuer.
Essen ist teuer. Aber wenn ich Leute hier, auch vor allem unsere Zuschauer, immer mal wieder frage, kommt immer wieder die Antwort, ja, wir kommen eigentlich hierher, weniger um Spiele zu spielen. Natürlich ist das ein wichtiger Antrieb, aber für uns ist das schon fast so ein Gathering, dass wir uns hier wieder zusammentreffen, dass wir uns gemeinsam einfach wieder einschwören, eine gute Zeit haben. Wenn wir Glück haben, sehen wir das ein oder andere Spiel hier noch. Und deswegen, ich finde, das ist halt ein unheimlich wichtiger Charakter einfach, dass das halt immer noch eine Consumer-Messe bleibt und dass das genauso aufgezogen wird. Das, was ich vorhin gesagt habe, das ist halt einfach nur nicht, es ist einfach nicht meins. Also wenn ich hier hinkomme, keine Ahnung, dann bin ich halt, da sehe ich halt immer noch, okay, das ist einfach mein Job und der wird mir, das hört sich mega eklig an, aber es wird mir einfach erschwert, wenn am Samstag super viele Leute einfach auf den Gang sind und ich 20 Minuten von A nach B brauche. Das ist einfach nur ganz, ganz egoistisch gedacht, aber wenn du mich rein objektiv fragst, ist das unheimlich wichtig und ich finde es natürlich auch gut, dass die Leute einfach hier einen Anlaufpunkt haben, vor allem im Bereich Gaming und ist auch ein Stück weit Gaming-Kultur dann einfach, dass du dann hier diese Anlaufstelle hast, um Videospiele in reinster Form zu zelebrieren.
Ja, du hattest natürlich dadurch, das ist mittlerweile mehr wirklich in die Gamescom rein verwachsen. Wir hatten uns darüber vorhin nochmal kurz unterhalten, Simon, Es gab ja vor einigen Jahren noch, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch akut ist, aber ich habe es nicht mehr im Blick, die YouTube-Days oder so parallel.
Ja, stimmt. Ne,
da gab es ja die Veranstaltung, wo du dann die Influencer hattest, die parallel eben, die nicht nur direkt was mit Gaming zu tun hatten, aber parallel ihre Veranstaltung hatten, am Abend die hingehen konnten, die kurz mal das neue Album von den Lochis hören wollen und so weiter.
Also, gibt es die denn noch? Kann man jemand aus dem Publikum, gibt es noch die YouTube-Days und so?
Ja, alle, also es sind die Lochis fragende Gesichter. Gibt es die Lochis noch? Natürlich gibt es die Lochis.
Die Lochis gibt es noch. Na, also eigentlich war das ja eine ganz gute Idee, finde ich. Ja. Weil ein Gronkh zum Beispiel jetzt nur, der kann ja nicht über die Gamescom laufen. Da hat die Gamescom nichts von, weil er alles verstopft. Und es wurde ja mal probiert und dann, das geht nicht. Deswegen, dass die ihre eigene Messe haben und auch zu diesem Zeitpunkt, ist ja eigentlich voll legitim. Aber würde mich wundern, dass die, wenn die jetzt abgeschafft worden wäre, weil die ist ja eigentlich bestimmt erfolgreich
aber gewesen. Aber vielleicht, es sind ja nicht nur die YouTube-Days. YouTube hat ja auch hier eine große Buße, aber es wären dann auch die Twitch-Days und die Mixer-Tage oder so.
Ich habe gestern kurz einen Zuschauer getroffen und der meinte, der hat sich gestern 8 Stunden, glaube ich, angestellt für ein Autogramm von Gronkh. Also der ist schon hier. Ja, der ist schon hier und bietet sich an, aber
steht heute noch.
Das ist halt einfach so eine riesengroße Schlange, das ist einfach nur absurd.
Das muss man aber auch mal wirklich würdigend sagen, das bedeutet ja auch, dass Gronkh 8 Stunden Autogramme gibt. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Hat Olli P. nicht vor kurzem einen Rekord aufgestellt, weil er irgendwie 6 Stunden nach einem Konzert Autogramme gegeben hat, wo ich denke, ey, ja, nur weil es nach einem Konzert ist, ist es dann der Rekord.
Und ganz ehrlich,
ne?
weil Olli P. auch mal ein bisschen langsam mit dem Schreiben ist, muss er nicht zelebriert werden. Nein, aber nichts gegen ihn natürlich, aber das sieht man auch. Also im Speziellen, ich kenne Gronkh auch nicht wirklich richtig, ne, weil ich nicht so sehr vertraut bin mit dem Ganzen, aber das, was ich auch eben davon mitbekomme, er ist ja nicht umsonst dann so sein Standing, was er nicht nur, weil er früh genug da war, sondern eben, weil er auch wirklich mit Enthusiasmus und Elan dabei ist und gerade auch seinen Fans bereitsteht.
Das ist alles cool. Ich finde, wie gesagt, noch krass, dass jemand so lange für etwas ansteht, während er auf der Gamescom ist, wo man ja wirklich viel sehen kann währenddessen. Vielleicht hat er jemanden, der mit dem Handy durchläuft und quasi ihm streamt.
Ja. Das ist hier der Stand. Meinst du, ist das vielleicht das Ding, dass er deshalb so einen Bart hat, dass er einfach so ein paar Doubles holen kann? Ja, genau. Das ist das Krank, Gränk, Grunk.
Nein, glaub mir, die kennen den da jede.
Die kennen den ganz genau.
Auf jeden Fall.
Die haben so Codewörter abgemacht.
Ich hab für diese ganze Schlangenthematik habe ich die Lösung. Und zwar ist es ein Angebot. Also quasi ich jetzt oder irgendjemand stellt sich für euch in die Schlange und hält dir den Platz frei und dann zahlst du halt Geld
dafür. Ja, aber du musst den Typen ja auch noch ein Ticket besorgen. Und der verstopft dann hier auch nochmal hier die Gänge.
Nein,
ja,
stell dir vor, es sind 100 Leute. Willst du das Spiel sehen oder nicht?
Eben. Wartest du 3 Monate.
Wieso?
Ja. Ja, das ist doch Unterschied. Du denkst an Gronkh, ne?
Ach so.
Wir denken jetzt an Spiele. Bei Diablo 3 ich dir einfach gesagt habe, pass auf, du gibst mir 15 Euro, ich stelle mich dafür dich in die Schlange und ich rufe dich an, sobald du nah dran bist. Katsching.
Es aber also für 15 Stunden, dass anstatt dass ich da 3 Stunden stehe, 15 Euro zahlen, das ist fast schon, das kann man machen. Ne?
Also Businessmodelle hier auf der Gamescom, erzählt niemandem davon, weil es ist wahrscheinlich illegal, aber ihr könnt es machen.
Ja, hat Nintendo oder zumindest Nintendo und ein paar andere Leute nicht versucht, so ein Online-Anmeldesystem diese Gamescom zu versuchen? Ich habe was mitbekommen, dass man sich irgendwo auf einer Webseite vorher anmelden kann und dass man so maximal wartet, dann wird man gerufen an den Stand, kriegt man eine Push-Nachricht, ey, du kommst her und da musst du nur so eine Stunde anstehen, aber sowas wäre vielleicht hilfreich, wenn es tatsächlich funktioniert.
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie das auf der E3 gemacht haben, dass du dich da mit deinem Nintendo-Account einloggen musstest und so dann, die waren auch nur begrenzt, aber wenn du Glück hattest, hast du so einen Fastpass bekommen und dann hast du relativ easy die Sachen bekommen. Ich weiß nur nicht, ob die das hier gemacht haben, aber ja, es wäre eigentlich das perfekte Ding, wenn das halt jeder machen würde. Ist aber, glaube ich, utopisch bei diesen Mengen an Menschen. I don't know, vielleicht ist deine Idee da ein bisschen lukrativer.
Wie wäre es, wenn wir es nächstes Jahr einfach mal einführen und ausprobieren?
Mit Simon. Also, wenn ich jetzt einen Stand hätte und ich will meinem Kunden, also den Konsumenten, den geilsten Service bieten, dann nehme ich das Standpersonal, kaufe 10-mal so viel, miete 10-mal so viele Leute und lass die dann wirklich alle quasi für Leute anstehen. Und dann rufen die halt wirklich da an. Also ich kann mir das total gut vorstellen. Ich finde es geil. Weil ich finde es total absurd, dass man auf die Gamescom geht und dann wirklich für einen 20-Minuten-Trailer, so gut kann der gar nicht sein, auch Cyberpunk nicht, dass man da ansteht. Weil das ist für mich, das tötet diese Idee von der Gamescom, so wie ich sie erlebt habe. Früher war das wirklich noch anders. Die Zeit, sage ich immer wieder, die Zeit, wie so ein alter Mann, die Zeit, als man noch auf dem Sony-Stand Party gemacht hat abends und am nächsten Tag die Kinder da über die vollgekotzten Teppiche, das war noch die echte Gamescom. Meine ich aber wirklich. Da war das irgendwie noch offener. Aber es wird halt immer größer. Das ist ein, ja, ist einfach, ich finde das aber wirklich ein echtes Problem langsam.
Um da mal aber auch unsere Perspektive mal reinzuziehen. Also,
Alter!
Ja, da, jetzt kommt wieder die Musik gleich darüber. Das ist mittlerweile meine, ich glaube, 11. Gamescom, wenn man zusammenzieht. Oh. Ich war auf allen hier und habe für Game One und später für Rocket Beans hier gearbeitet. Aber ich habe noch ein paar Games Conventions mitgenommen und ich war auch als Besucher zweimal auf der Games Convention, so Mitte der 2000er. Und da war schon, also du hattest auch da schon Andrang, ich glaube 2005 oder so war meine erste, wo wir, ich mit einem Kumpel dann hier früh morgens am Samstag hingefahren bin. Und da bin ich tatsächlich auch angestanden, ja, sagenhafte 45 Minuten, um Twilight Princess zu spielen.
Ist ja gar nichts.
Ja. Ich habe gesagt, das ist ein Wahnsinn, aber ich habe trotzdem 45 Minuten gestanden, um zu spielen.
Ja, aber so viel brauchst du heute bei der Presse. Also wenn du in den Pressebereich gehst, stehst du so lange.
Genau, das war alles noch ein bisschen entschleunigt, aber ich muss auch sagen, das hat mich meist ein bisschen mehr geschlaucht, als jetzt die Arbeit, wenn du hier als Presse oder für solche Sachen hier bist. Hier haben wir zum Glück noch ein bisschen, für uns zumindest, kleinere Rückzugsorte. Das Business Center ist zwar auch wuselig, aber ein bisschen entspannter. Ja. Hier können wir uns zumindest, wenn wir bei uns an der Stage einen kurz hinsetzen, haben die meisten Leute hier nicht, es sei denn, man will sich irgendwie für eine 10-Euro-Frikadelle da nochmal in eine von den Kantinen da reinfleuchen.
Bringt euch Essen mit.
Ja, und dieses ganze Aufkommen von den YouTubern, von den Influencern, die wir gesprochen haben, also ich muss sagen, Simon, es gab ja mal eine Zeit, wo du und Budi, weil das einfach so die Hochzeit vom Fernsehen, von MTV war, wo nicht viel Berichterstattung übers Internet gekommen ist, muss man sagen, ihr beiden wart quasi die Stars, mit denen man hier war, ne? Weil sich das einfach noch nicht so enorm verteilt hat.
Ja, und genau, damit euch gab durch, einfach noch nicht so viel Konkurrenz.
Mit euch durch die Hallen zu gehen, ja, das Einfachste war, wo wir mal Simon und Budi Masken von euch gedruckt haben und euch die tragen lassen. So.
Die Masken haben gut funktioniert, obwohl es bescheuert ist, weil offensichtlich immer noch wir sind.
Die Nintendo-Dreiecke
am auch, die Kuben. Die Minecraft-Dinger.
Die Minecraft-Köpfe.
Die Minecraft-Köpfe waren auf jeden Fall das Effektivste. Und dann denkt man, man hat voll das geniale Instrument entdeckt und erzählt so anderen davon. Und dann erzählt ihr Floyd, dass er das seit 2 Jahren macht. Ne? Ja. Und dann denkst du, fuck! Oder war einfach nur zu spät.
Es wäre natürlich schlimmer, wenn du angehalten wirst und die Leute LeFloid dann erwarten und dann hast du die Mütze auf. Tada!
Ja, also solange ich dann wirklich, solange ich kein Rocket Beans T-Shirt trage, wäre man damit echt, aber heute stichst du damit ja wieder heraus, weil die keiner mehr trägt. Mhm. Damals hat die auch jeder Zehnte gefühlt getragen, diese Minecraft-Tüte.
Ja.
Es war einfach perfekt. Und man fühlt sich auch so viel, wirklich, man...
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Fühlt sich weniger. Ich habe ja auch so latente soziophobische Probleme mit Massen, also und zu viel Enge und so. Also ich komme damit klar, aber das ist nicht mein favorite environment. Und wenn du dann diesen Kasten aufhast und so eine Barriere hast, das hilft enorm. Weil du hast dann diese kleinen Löcher, du bist so ein bisschen in deiner sicheren Safe Space.
Dein Metal Gear.
Tatsächlich, es hat was gefühlt sich wie, keiner kann mich sehen.
Ist das deine?
Dabei bist du ein Typ mit einem Karton auf dem Kopf.
Das ist deine Armlänge Abstand zum Mitnehmen.
Ja, also für alle, die vielleicht auch Probleme so haben, vielleicht sogar mehr und deswegen nicht auf die Gamescom kommen wollen, dann holt euch so einen Hut. Hier könnt ihr das machen. Ich frage mich, wir reden jetzt immer noch nicht über Spiele, aber es gibt ja auch so viele, die so furry Elemente haben.
Ich hab welche gesehen vorhin, musste richtig heiß gewesen sein.
Aber das
sein.
Sind doch nicht mal irgendwelche Spielefiguren oder so. Die ziehen einfach nur, heute bin ich Eichhörnchen, oder?
Ich habe keinen Plan, ich würde das so gerne verstehen, trau mich aber auch nicht wirklich zu googeln. Bin mir nicht so...
traust du dir nicht, weil das in deiner Suche gespeist ist oder ob es dir gefällt?
Ich will jetzt nicht auf den Game Talk Teaser hinweisen, den ich aus Versehen mal vor ein paar... Ich weiß nicht, ob du damit drin warst. Ja,
Simon war dabei, als er für Deltarune einen Teaser rausgesucht hat. Er hatte so ein Fanmade-Ding
War großartig. So, und seitdem bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich finde aber das super interessant. Ich glaube, der World Champion von Mortal Kombat jetzt,
Sonic Fox.
Genau, der ist halt so ein... Der ist ein Furry. Sich als Furry. Und hat halt auch immer diese Maske an und alles. Ich finde diese Subkultur so weird, aber so spannend, weil die halt auch einfach positiv ist. Aber wie gesagt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt und ich traue mich nicht weiter reinzugehen.
Okay, ja, Leute. Genau, also nächste Folge Story of Games. Furries?
Du meinst Furries of Games.
Furries of Games.
Nein.
Make it happen.
Aber du siehst natürlich sagen, nicht
kann man sich anziehen, wie man will.
Genau.
Als wäre es Karneval, das wollte ich damit so ein bisschen sagen. Es muss nicht game-related sein.
Ja. Eben, und es gibt ja auch das Cosplay-Village, wo man dann auch nicht nur Gaming-Charaktere sieht, sondern eben Leute, die sich da auch ausleben wollen. Das ist ja alles schön.
Richtig krasse Sachen. Also wirklich Respekt.
Genau, ich würde es eben nicht mehr machen, weil ich einfach, glaube ich, wegdampfen würde und da ist mir...
Ja.
Und ich habe das Glück, dass ich mich on camera verkleiden kann mit den meisten komischen Sachen.
Du kannst deinen Fetisch ausleben.
Ja, genau, ich muss mich nicht hier fetischisieren.
Ja.
So passt es. Simon, wenn du dich ganz zurückerinnerst, ich meine, du hast ja die ersten Conventions hier quasi für Giga dann ja gemacht, ne? Was war das damals noch für ein Schnack, wo das quasi nur Fernsehen, ihr habt eine kleine Bühne, maximal kommt vielleicht noch NDR oder sowas hier vorbei, es muss ja dort fast schon eine ganz andere Welt gewesen sein, ne?
Ja, also das ist sehr laut. Also es ist wirklich auch so, wie man sich vorstellt. Das ist aber generell, wenn du mit einem MTV-Pömpel und einer Kamera rumläufst, ist aber unfassbar. Ne? Du ziehst wirklich die Leute auf dich, die Blicke. Ich kenne das sonst nur, wenn du NBC, war ja damals in Giga, jetzt in Deutschland nicht so bekannt, aber wenn du mit demselben NBC-Pömpel in den USA weggefilmt hast.
Oh, MTV, MTV.
Die Leute, aber auch bei NBC, die sind so, wow, NBC, die haben das war Wahnsinn für die, ne? Obwohl du halt aus Deutschland keine Sau nicht kannte. Und MTV kannte dann hier jeder und dadurch hattest du wirklich immer Gesprächspartner. Mhm. Wir haben Termine bekommen, auch wenn wir, wie wir es manchmal eben vielleicht verplant haben, keine bekommen, keine organisiert hatten und so. Das war noch ganz anders. Wir standen ja auch immer, es gab diese Eingänge, diese Schläuche in den Messehallen in Leipzig, wo dann immer die Massen so richtig medientauglich durchgepeitscht wurden. Mhm. Und wir standen dann jedes Jahr immer so am Ende und hatten so, weiß ich nicht, so ein Zelda-Schild oder
ja,
so.
Genau.
Und haben dann immer die Anmoderation gedreht. Und das haben wir 2-3 Jahre lang gemacht und das war dann irgendwann schon so ein bisschen so eine Tradition fast, wie so ein traditionelles Spiel zwischen uns und den Leuten. Und das war abgefahren. Das waren so 2-3 Jahre, wo es wirklich krass war. Und dann ist es aber auch mit dem Aufkommen von Influencern, YouTubern immer mehr, es gab diese natürlich schon immer, und auch dem Zug hier nach Köln ist das alles dann so viel mehr in die Größe, in die Breite gewachsen und dadurch ist man jetzt halt aber nur ein kleines Fischlein, ne, in einem großen Aquarium, aber das ist okay, weil wir haben ja auch hier unser eigenes kleines Aquarium jetzt.
Genau, das ist, solange du dich in deinem Aquarium hier bewegen kannst mit deinen Schildkröten und Pflanzen, die davor stehen.
Ja, so will ich. Wir hatten ja aber auch schon mal mehr Deko, ne? Wir hatten ja auch schon mal mehr
Grünzeug
mitgenommen.
Da hinten.
Ja, was muss ich da verstecken? Das Aufnahmegerät.
Ja, ne? Ja, wahrscheinlich. Genau, ja. Das liegt immer noch da drin. Hat seit 8 Jahren aufgenommen ungefähr.
Oh Gott.
Leute, ja, lass mal über Spiele reden, ne?
Ja, deswegen sind wir hier.
Ja. Genau. Aber auch, also es soll hier kein allumfassender Podcast werden, weil wir empfehlen da gerne noch, wir haben ja in Game Talk-Fasson jeden Tag sehr ausführlich über Spiele gequatscht. Wer da noch die tagesaktuellen Eindrücke mitbekommen will. Ich habe ein bisschen was rausgeschrieben. Nicht jeder von uns hat alles gesehen, aber ich glaube, wir können ein paar Titel reinwerfen. Du, Simon, meintest ja, das war ein bisschen schwierig bei dir, weil du auch so viele andere Termine hattest und zwischendurch immer hängen geblieben bist. Du hast jetzt nicht die ganz große Masse deiner Highlight-Titel gesehen, die du gerne sehen wolltest.
Also jetzt, ich muss wirklich nachdenken, was ich gesehen habe, aber sowas wie gerade am Anfang Death Stranding und die ganzen großen Titel, die habe ich dann schon gesehen. Jetzt habe ich gestern zum Beispiel auch noch Iron Man VR gesehen, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, weil das hier auch sehr präsent ist. Man merkt, es ist Sony, es ist von Sony.
Ja, ist von
es
Sony,
ist Sony wichtig. Und dann Indie Village, Cosplay Village und Indie, Moment, ich...
Die Indie Arena Booth.
Die Indie Arena Booth,
und das Indie Village.
Das ist so, ach, das heißt auch Indie Village. Okay, also diese ganze Ansammlung von Indie-Titeln, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, da habe ich eine Liste gemacht, die kann ich gerne nachher mal so kurz ablesen, die Sachen, die man sich gerne mal angucken kann. Übrigens, man kommt immer sich vor wie ein Schmarotzer, aber das ist eine echt gute Idee gewesen von den Indie-Leuten, dass sie manchen Pressevertretern eine Steam-Karte geben, mit Keys drauf, zu all den Indie-Titeln. Weil das ist so genial, weil du kommst halt immer, du versuchst dann Visitenkarten zu sammeln und die vermischen sich mit anderen Visitenkarten von Partys und am Ende weißt du überhaupt nicht mehr, was waren jetzt nochmal die geilen Spiele. Das klingt wie ein First-World-Problem, aber es ist eine mega geile Idee, um eben den Indie-Titeln, und darum geht es ja, auch die Plattform zu geben, die sie verdienen. Weil letztendlich geht das dann in der Masse unter und man könnte noch die nächsten Wochen nur mit diesen Indie-Titeln verbringen. Jetzt höre ich aber auch gleich auf zu reden. Eine Sache, noch zwei Sachen. Dieses The Eternal Cylinder, wo es diesen Trailer gibt. Ich weiß nicht mehr als diesen Trailer. Du kannst
ich
gerne
nicht.
Noch mal was erzählen.
Ich weiß auch nicht mehr als so den Trailer.
Da bin ich mega gespannt drauf. Und dieser eine Titel, über den ich nicht reden darf, irgendwann wird der angekündigt und dann sage ich, das ist der Titel.
Ich war der Erste.
Ein asymmetrisches Spiel.
Okay, ich weiß schon, welches es ist.
Basierend auf einem Actionfilm. Einem Actionfilm.
Da, wenn wir jetzt davon was zitieren,
der 90er oder so. Wir lassen uns nicht drüber reden, aber richtig gut, geil umgesetzt, gab schon mehrere Titel, aber der macht alles richtig. Mhm. Technisch eben noch ganz rough, deswegen wollen sie wahrscheinlich nicht, dass man drüber redet. Aber da freue ich mich jetzt drauf. Das werden wir bei Rocket Beans spielen, das wird euch allen gefallen.
Okay, aber ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen. Du, Elias, hast ja auch einen Tag moderiert von der Indie-Bühne, ja, die hier bei uns in Halle 10.2 ist. Ich bin gestern auch noch mal kurz eingesprungen, hat zwar mehr Business-Termine gehabt, aber ich fand das sehr angenehm, das Setup da oben. Mhm. Einfach, weil du auch mal ein bisschen die anderen Titel siehst, die auch sehr schön alle aufgebaut sind drumherum. Und ich glaube, ich hatte gestern, Scorchbringer und X4, das Weltraum-Action, das Weltraum-Strategie-Action-Game, nochmal mit der Erweiterung gehabt. Und es war ganz nett, einfach mal den Titeln auch mal eine Bühne zu geben. Was hast du denn mitbekommen von Indie-Sachen da?
Ich durfte mir 3 Spiele ansehen, beziehungsweise haben mich 3 Entwickler besucht. Zum einen heißt das Coffee Talk. Mhm. Das ist eigentlich eine Visual Novel, aber mit einem ganz netten Twist. Und zwar bist du eine Barista und musst halt Kaffee zubereiten. Ja. Und es kommen verschiedene Leute rein und es ist keine...
Oh, ist wie Valhalla also, oder?
Es ist wie Papers, Please, finde ich, nur eben als Barista.
Genau, das sind keine Menschen, sondern das sind halt fantastische Wesen, Fabelwesen. Und es gibt verschiedene Charaktere, ich glaube insgesamt so 16 oder so. Und diese Charaktere haben verschiedene Beziehungen zueinander. Und je nachdem, was für einen Kaffee du ihnen anbietest oder Tee, kannst du verschiedene Storystränge initiieren und schauen. Und diese ganze Atmosphäre, das fand ich ganz interessant. Das hat mich sehr stark an diese, wie heißt das denn? Deine Homebasis bei Persona 5.
Okay, ja.
Wenn du halt diese Musik hörst und dann hörst du halt zum Beispiel stellenweise auch den Regen und dann verändert sich diese sehr ruhige, entspannte Lo-Fi-Mucke. Mhm. Und das hat er mir auch gesagt, dass er sich als Inspiration genommen hat oder das Team, diese Lo-Fi-Playlists, die man immer wieder auf YouTube hört, diese Atmosphäre sollte auf dieses Spiel übertragen werden.
Du meinst das Bild mit dem Anime-Mädchen, dem
genau,
Stift in der, im Mund?
Genau. Ja, das hat die ganze Zeit schreibt mit dem Googly aus.
Mit den Googly aus den Kopfhörern, ja.
Und das fand das richtig, richtig schön, weil es so ein entspanntes Ding ist. Du bereitest Kaffee zu, es ist nicht nur lesen, sondern du kennst das stellenweise aus Japan oder in fancy Kaffeeläden, dass du stellenweise dann auch so Muster hast in deinem Kaffee, der in den Schaum gemalt wird. Und das machst du dann auch entweder mit der Maus oder mit dem Stick.
Und jeder hat bestimmt auch andere Vorlieben, genau, was die Muster angeht.
Genau,
oder so.
Und wenn du halt besonders coole Sachen machst, dann verändern sich auch nochmal Stats und du machst nochmal neuen Shit.
Das ist mega interessant, weil in den letzten, ich würde mal sagen, 1-2 Jahren ist genau dieses Konzept immer wieder verwurstet worden, dass man Getränke in irgendeiner Form mixed, ich kenne das mit Cocktails in, ich glaube, Techno-Babylon oder so.
Red String Club oder so hieß
ja, das?
Ja, genau, das auch. Ja.
Aber auch Afterparty, genau, wo man auch in der Hölle ist und Getränke mixt und je nachdem, also nicht man mixt sie nicht, sondern bestellt sie und dann trinkt man mit Leuten und je nachdem, was es für Getränk ist, wird es die Dialogoption verändern. Also das ist irgendwie, irgendwann muss man sowas, muss der Knoten geplatzt sein bei dieser Idee. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo der Anfang war und dann hat sich davon diese Idee entwickelt, das in Spielen zu verbauen, weil das gab es vorher nicht, oder?
Das ist ja das Schöne, es ist ein bisschen mehr mit den Jahren aufgekommen, ich denke mal, weil einfach so ein bisschen aufgeweicht ist, zu was du ein Spiel bezeichnen kannst. Ne? Viele Leute sagen ja, ab wann ist ein Spiel ein Spiel? Oh, du musst Level haben, du musst springen können.
Wann ist ein Spiel ein Spiel? Wann ist ein Spiel ein Spiel?
Also 4% unserer älteren Zuschauer verstehen noch vorher diese.
Ich habe keinen Plan.
Wann ist ein Mann ein Mann?
Grönemeyer, Mann. Aber das muss man nicht, das ist wirklich 70er, 80er, Mann. Das musst du nicht wissen.
Das musst du echt nicht wissen. Nein, ich denke, es kommt ein bisschen einher damit, weil das Medium Videospiele, das ist so variabel, du kannst auch eben Storytelling machen mit Interaktivität. Ja. Ne? Und da können sich auch Leute mal mit ihrer Kreativität austoben, die gerade dieses Dialoglastige, dieses Zwischenmenschliche, das funktioniert auf eine andere Art, als wenn du jetzt hier klassisch Level hast und Code-Eingaben, die du machen musst und sehr schnelle Reflexe. Und ich finde, dadurch, dass es auch dafür jetzt mittlerweile ein Publikum gibt, findest du mehr von solchen Sachen, die es auch zu schätzen wissen. Ne? Also Valhalla habe ich zum Beispiel sehr genossen. Es hat auch diesen Cyberpunk-Snatcher-Charme eben, aber da bist du gefangen von den Dialogen zwischen Pixelfiguren, die sich angucken.
Ich finde es vor allem ganz cool, dass du diese komische Mischung hast, dass du halt hauptsächlich so eine Visual Novel als Basis hast, aber dann zusätzlich diese Barista-Geschichte und dann noch diese weirden, aber ziemlich interessanten Charaktere und das gepaart mit dieser sehr schönen Atmosphäre, diese Lo-Fi-Hip-Hop-Geschichte, das fand ich ganz schön, das soll auch nicht so mega lang sein, ich glaube 5 bis 6 Stunden soll auch für die Switch rauskommen, wo ich ihm auch schon auf der Bühne gesagt habe, bitte bring's für die Switch raus, ist das perfekte Ding, sich einfach mal abends irgendwo nochmal ins Bett zu legen, einfach nochmal ein bisschen die Geschichte dir anzuhören, fand das richtig gut und für mich der wichtigste Fakt bei dem Spiel, das ist ein Entwickler aus Indonesien. Mhm. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen gesprochen, okay, wie ist das denn in Indonesien, die Videospiele zu entwickeln? Ja. Und da fand ich es ganz interessant, dass sie da eine komplett andere Infrastruktur haben und ganz andere Probleme haben, dass sie zum Beispiel sagen, okay, für uns ist das halt wirklich eine richtige Hürde, unsere Spiele bei so Messen wie die Gamescom vorzustellen und zu zeigen, um erst einmal hierher zu kommen.
Ja.
Das ist ein riesengroßer Akt für die, das sind 3 Leute oder so. Und es ist zwar ganz cool, die sind mittlerweile auch auf Steam und alles, aber hier wirklich zu partizipieren und hier wirklich PR zu betreiben, ist halt nochmal ein ganz anderes Ding als für Entwickler, die halt in Spanien oder in Frankreich ansässig sind. Mhm. Auch nochmal super spannend. Also wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall nochmal euch die Streams abchecken. Die kann man sich bei uns, glaube ich, irgendwo angucken. Wurden alle nochmal hochgeladen und deswegen genau. Schönes Ding.
Wir haben das ja dieses Jahr, falls nicht alle es mitbekommen haben, nochmal ein bisschen anders von der Upload-Politik, weil wir wissen ja, wenn so eine Messe ist, auf einmal wirst du in deiner Timeline erschlagen bei YouTube von dieses Video, da ist ein Talk, da kommt nochmal was dazu. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt diesmal. Ihr findet auch viele Items, viele Videos direkt auf RocketBeans.tv, die nicht nur dann auf YouTube zu sehen sind. Also schaut euch gerne da über die Website mal um, weil da findet ihr dann auch viele Links, zum Beispiel von den Sachen, die auf der Indie-Bühne dann stattgefunden haben, auch mal diese kleineren Spiele beleuchten. Genau. Und wenn ihr die Zeit findet, gerne in Halle 10.2 nachschauen. Ist auch die Retro-Ecke nebendran und da kann einem ein bisschen so das Herz aufgehen vor interessanten Konzepten, die man da findet.
Absolut.
Du hast erwähnt, Simon, Iron Man VR und da waren ja Wirt, Sandro und ich auch in den Spielen, auch wenn Wirt nicht so viel spielen konnte.
5 Minuten gespielt.
Da können wir ein bisschen über dann Sony auch quatschen.
Ja.
Ich habe es ein bisschen länger gespielt. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Ich würde bei euch beiden mal interessieren, wie ihr die Steuerung empfunden habt. Weil das natürlich, finde ich, bei so einem Spiel eigentlich das Essentielle ist.
Ja, du kannst ja mal, hast du überhaupt irgendwie ein bisschen das Gefühl bekommen in den 5 Minuten? Weil das war ja nicht so viel Zeit.
Ich weiß halt nur, dass man mit den Triggern halt einfach fliegt. Also man muss runterdrücken, damit man halt die Repulsoren dann hier benutzt, um zu fliegen. Und dann sich ein bisschen nach vorne beugen, um dann wirklich in die Richtung zu fliegen, wo man hin möchte. Dann konnte man sich ein bisschen umsehen. Mehr habe ich leider auch nicht gesehen, weil ich konnte noch ein bisschen ballern.
Das aber war's hattest du das Gefühl, dass das irgendwie hast du es intuitiv verstanden oder musstest du dich an die Steuerung gewöhnen? Weil bei mir war letzteres der Fall.
Ich glaube, es liegt daran, dass es bei mir recht einfacher, weil ich die ganze Zeit Sandro und Gregor dabei beobachtet habe und immer gesehen habe, dass sie sich nach vorne gebeugt haben, als wären sie Skispringer oder so. Und dann dachte ich so, okay, muss ich mich auch automatisch nach vorne beugen.
Ja, du musst den Telemark stehen, ne?
Ich habe nämlich, das ist lustig, ich habe den Leuten, die das da betreuen unter anderem, ja, die arbeiten dabei, sorry, habe ich auch auf irgendeiner Party auch zugehört, wir haben ein bisschen gequatscht, wie die miteinander reden. Und die meinten original so, die stehen da alle wie Skispringer. Dabei musst du das gar nicht. Die verstehen alle nicht, wie es gespielt werden muss.
Oh.
Und das habe ich aber vorher gehört. Warte, und dann bin ich da drin und mach das und denke mir, ja, aber wie wollt ihr es denn? Weil das ist tatsächlich das Erste, was man macht, sich so hinstellen wie ein Skispringer.
Du musst ja, genau, du musst das Gefühl haben, weil du machst ja auch die Hände, damit die Düsen nach hinten gehen. Ja,
genau. Und bis heute weiß ich nicht, wie es eigentlich jetzt gedacht ist.
Du guckst dir das Plakat von Iron Man an dran. Und der ist doch so, oder?
Da ja, es ist,
so, das, ist
ich glaube,
das ist der Rocketeer.
Ich glaube, man muss nicht vorne, man muss sich nicht so nach vorne und steif. Ich glaube, es ist eher, dass du die Winkel bestimmst, die deine Hände haben sozusagen, für die Düse. Und es ist ein bisschen vereinfacht, habe ich das Gefühl.
Ja, das Ding, ich bin da bei dir, ich musste mich dran gewöhnen und es hat auch nicht ganz perfekt geklackt sofort, aber ich fand das Gefühl ganz schön. Mich hat diese Tutorial-Mission am Anfang so ein bisschen auch an Pilot Wings erinnert, ne, wo du fliegst dann also auf dem Super Nintendo wie da durch die Ringe durch und da hast du die Ziele, die du abschießen kannst. Dadurch, dass deine Hand mit den Düsen aber gleichzeitig die Ballerfläche ist, musst du auch gucken.
Das Iron-Man-Problem.
Das, was ich üben musste, zum Beispiel, ich stoße mich mit einer Hand ab, damit mich die Projektile von den anderen nicht treffen. Ich baller mit der anderen dann hinterher, damit ich irgendwie auch noch ausweichen kann.
Das Ballern hat, finde ich, gut funktioniert.
Das Ballern war besser, also auf jeden Fall,
das als war irgendwie
das Fliegen. Und eine Sache, die ich mich nicht getraut habe, der Instinkt ist natürlich da, du fliegst da als Iron Man, du stehst da in deinem Halbkreis, damit du das machen kannst, aber du bekommst ja von überall Informationen. Es können hinter dir Gegner auftauchen, du kannst da hier herumfliegen und instinktiv wirst du dich ja komplett umdrehen, um hinten die Sachen auch abzuballern. Aber ich dachte immer, wenn ich jetzt eine ganze Pirouette mache, mache ich ja quasi den AT-AT von Star Wars,
Kabel. Ne?
Und ich schlinge das Kabel und ich reiß die Playstation
das
weg.
Das ist ein eindeutiges Anfängerproblem. Ich spüre das mittlerweile.
Du spürst das mittlerweile.
Na, es ist wirklich so, dass man ja irgendwann merkt, da ist das Kabel, so ein Teil des Simon Kretschmann Sicherheitssystems ist sich dessen bewusst und steigt dann so über das Kabel. Aber das habe ich auch lernen müssen. Einfach, weil irgendwann zieht man es mal raus.
Das häufig genug gemacht.
Und es ist ein typisches, wirklich Anfänger machen das, klar, weil du bist halt in deiner Welt, du sollst ja in einer anderen Welt sein, du vergisst Kabel. Aber das ist ja ab der nächsten Generation alles kein Problem mehr.
Ich wünschte mir einfach nur, dass sie das so ähnlich, das wäre der absolute Traum, dass sie das so ähnlich machen wie die Oculus Quest. dass du halt so wirklich, muss es werden, wie, ja. Das ist eine zweite Plattform einfach, wie die PlayStation Vita oder PSP damals.
Warum auch nicht?
Dass du halt wirklich dein eigenes dediziertes Headset hast, du ladst dir die Spiele runter und dann hast du einfach ohne den ganzen Kabel-Shit. Ich habe jetzt zum Beispiel No Man's Sky zu Hause, das ich unbedingt endlich mal wieder spielen möchte, habe mir jetzt die PSVR von der Arbeit mal ausgeliehen. Alter, und das anschließend allein, das hab ich schon wieder so abgefuckt.
Das ist mega pain in
the ass. Das ist einfach nur scheiße.
Aber wenn du es dann hast, ist schön. Aber die Kabel nerven.
Ja, ja. Ich hab bei mir einen Stapel von VR-Spielen, muss ich sagen, wenn das nächste dazu kommt, dann baue ich die nochmal auf. Ich hab Tetris VR da, ich hab Astrobot da, ich hab die Racine da.
Bau es auf, das sind alles tolle Spiele.
Ja, genau. Und irgendwann werde ich mich aufraffen, das Ding mal wieder anzuschließen und alle hintereinander zocken. Aber noch konnte ich es nicht.
Es ist so schade, dass das Aufbauen die größte Hürde für dich ist. Das ist mega, mega. Ich hoffe, dass die das mit der nächsten Generation irgendwie ein bisschen smoother machen.
Ich hatte die Quest über den Urlaub sozusagen zu Hause und bei meiner Mutter und alles und man benutzt sie eindeutig dann auch viel mehr. Ja. Ich hatte die wirklich eigentlich permanent an, weil du dann eben auch mal irgendwas auf YouTube oder so nachguckst oder so. Es ist dann teilweise echt schon
dekadent. Du guckst YouTube mit deiner VR?
Ja, in dem Fall, du guckst halt, was es so an 360 Videos gibt.
Da sind ja einige.
Und die sind schon teilweise abgefahren, weil du ja ein Video um dich rum hast.
Also okay.
Du hast halt natürlich nicht dieses Bewegen, das heißt, du musst still stehen, mehr oder weniger, aber dieses Umgucken, weil allein das Haptische, das Fühlen des Raumes um sich rum, das ist einfach nochmal echt was anderes. Das ist
wie eine Achterbahnfahrt
eben, ne? Pornografie.
Tschüss. Jo.
Interaktiv.
I said it.
There. So, aber wenn wir bei Sony schon mal, apropos Pornografie, Death Stranding.
Doch.
Ist nicht deine holprigste Überleitung.
Das Ding ist, bei Death Stranding hätte ich jede Überleitung nehmen können, es hätte schon irgendwie gepasst. Schon wieder. Wenn wir bei Sony schon mal sind, die hatten ja an sich nicht so, auch wenn der Stand jetzt hier enorm ist, aber Iron Man VR, großer Aufbau, ein bisschen so kleinere Sachen wie Concrete Genie oder Erica, was ja auch dieses
Geshadowdropped wurde,
das Handy-Game mit richtigen Schauspielern, wo du dann hier deine Entscheidung treffen kannst, aber Death Stranding natürlich das große Ding, wir haben es auf der Opening Night mit den langen Trailern gesehen, haben uns auch darüber unterhalten. Seid ihr nochmal in die Preso reingekommen, die speziell hier, wo der kleine Extra-Trailer mit dabei war?
Ja, ich glaube, Simon und ich, wir waren in der Präsentation, wo halt Kojima auch die Einleitung gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das on-air besprochen haben, ganz kurz. Also wir haben halt die riesengroße Diskussion da gehabt, aber im Kern war das halt wirklich so, Kojima ist reingekommen, hat eine ganz kurze Anmoderation gehalten, hat sich dann hingesetzt und bevor der letzte Clip halt wirklich gezeigt wurde, ist er schon aufgestanden und sofort wieder raus. Und den Inhalt an sich haben wir eigentlich schon besprochen. Ich finde es ein bisschen... Also wenn ich die Leute sehe, wie sie 4 Stunden lang dafür anstehen, also ich würde sagen, es lohnt sich nicht wirklich. Es ist lustig, es werden 3 Trailer gezeigt, die ersten 2 haben wir in der Opening Night gesehen und der letzte Trailer zeigt dann nochmal diese Lady, die halt auch Präsidentin sei oder werden möchte.
Der Beweggrund überhaupt, weshalb Norman Reedus
diese Welt Story hat. Genau. Erstmal sehen wir eine Motivation.
Und im Grunde geht es einfach darum, dass man den Süden und den Westen Amerikas einmal wieder verbindet. Dass man verschiedene Knotenpunkte hat und diese Knotenpunkte einfach abläuft und versucht, diese zu aktivieren. Und sie sind halt wirklich schon fast wie Türme, wie bei einem Zelda Breath of the Wild.
Mhm. Also ich weiß, wir haben viel darüber geredet, in dem Video auch schon, was wirklich mega viele Klicks auch hat. Also es ist echt ein gutes Video scheinbar.
Cool.
Wo wir alles über Cyberpunk schon gequatscht haben. Was ich aber eigentlich sagen wollte, danach habe ich gelesen, dass Kojima auch gesagt hat, dass es autobiografische Elemente hat, das Spiel. Also das ist wohl... Also
damals, als er im Wilden Westen da durch Amerika gezogen
mehr,
ist.
Du kennst ja Kojima und es ist halt auf der Metaebene hat das eine Bewandtnis. Und das halte ich für wichtig zu wissen tatsächlich, weil er meinte, es ging ihm mal irgendwann in den letzten Jahren nicht gut. Meiner Ansicht nach hat man das auch gemerkt in dem ganzen Konami-Problem und so und auch meiner Ansicht nach im letzten Metal Gear Solid, aber ich nehme an, er hat mit was zu kämpfen gehabt und er meinte seine Freunde und das sind letztendlich die Leute, die auch an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt sind, die hätten ihm quasi durch ihr Netzwerk geholfen und hätten ihn aufgerappelt oder so. Also er scheint das emotional, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, was am Ende da nicht stimmt, aber emotional zu verarbeiten. Und das finde ich sehr interessant, weil man dann das Spiel wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal sich vielleicht angucken kann und auch vielleicht die Trailer mehr versteht und auch versteht, warum er alle seine Buddies da einbaut und warum die ihm auch, warum die das mit sich machen lassen und so. Diese Craziness.
Ja.
Mhm. Ich Ich glaube, das ist ein richtig cooles Spiel, wenn man, dass man aus mehreren Ebenen, aus der Story-Ebene, aus einer Meta-Ebene, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut durchleuchten und interpretieren. Und ich freue mich tierisch drauf. Und ich weiß, alle denken, das wird ein Flop. Ich freue mich einfach drauf, das mir anzugucken und selbst zu entscheiden, was ich davon halte.
Genau, wir werden es im November sehen, wenn es ja letzten Endes wirklich rauskommen sollte. Behalte deinen Gedanken nochmal, Elias. Yeah. Wir müssen eine ganz kleine Pause machen, um kurz mal durchzuschnaufen. Wenn wir wieder zurück sind, dann geht's weiter mit feinstem Geplausche. Bis gleich. Bekannt. Da sind wir wieder zurück. Der Simon unterschreibt gerade noch ein klein wenig die Unterlassenserklärung, nein, Vaterschaft ist nicht bewiesen. Und dass es so viele sind, Elias, oder?
Es überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen. Aber gut, ist halt Simon, ne? Ist halt ein Rockstar.
Naja, du kommst ein Jahr nach der Gamescom wieder und dann sind welche mit 3 Monaten alten Babys hier. Ich weiß ja nicht. Es kann ja sein. Man wisst ja nicht, was los ist. Ja, schön, dass wir wieder zurück sind. Wir haben Wirt noch mal kurz zum Austanken geschickt. Da muss noch kurz geleert und gefüllt werden, wieder im Nachhinein. Aber wir machen weiter mit dem Podcast hier auf der Bühne. Wir werden auch noch ein kleines Päuschen, sehr gut gemacht. Ja, da gehört Talent dazu, finde ich, das Flaschen öffnen. Wir werden um 16 Uhr noch eine kleine Schalte zu Hannes machen. Also haben wir gleich auch noch mal ein bisschen Gelegenheit. Aber vorher wollen wir natürlich ausführlich über Spiele quatschen. Wir hatten über Death Stranding gequatscht. Ja, ich will auch auf jeden Fall noch mal gucken, wenn das Spiel draußen ist, bei all den Unkenrufen, die es auch bekommen hat. Und das hat ja für gemischte Reaktionen gesorgt mit dem Trailer, was vom Gameplay gezeigt wurde. Ich finde es auch jetzt immer schon sehr verfrüht zu sagen, sehe ich doch mit dem Walking Simulator. Na, das ist alles sehr, sehr verfrüht von diesen kleinen Einblicken, die wir bekommen haben.
Und es soll ja mittlerweile, es hat mir auch schon gesagt, dass nochmal ein ausführlicher Trailer kommen soll, der das Gameplay erklären soll. Mhm. Auf der Tokyo Game Show wird auch noch was kommen. Ja. Also ich bin gespannt, ich finde deine Theorie gerade, die fand ich richtig geil. Und das hat mir nochmal, da musste ich halt stattdessen währenddessen nochmal an die Diskussion mit Fabian denken, weil er sich ja sehr, sehr geärgert hat darüber. was ja auch ein Stück weit gerechtfertigt ist. Also ich finde das gar nicht mal so verkehrt, aber wenn du das jetzt so nochmal erzählst, weil halt Kojima auch jemand ist, der sehr viel stellenweise auch verarbeitet und viel in seinen Spielen nochmal interpretiert und alles. Und deswegen es hört sich nach einem sehr, sehr guten Grund an. Ich fände es sehr, sehr cool, wenn das halt wirklich auch Teil des Ganzen ist.
Fand ich auch. Ich will auch direkt nach der Gamescom das nochmal mir ergoogeln, wie das wirklich ist.
Ja, mal gucken, wie viel Subtext wir dann finden. Und aber sehr, sehr, sehr interessante Theorie, die will ich auch nochmal ein bisschen verfolgen. Ich habe hier noch mal, du hast Cyberpunk erwähnt. Hattest du, Simon, die Gelegenheit, die lange Demo zu sehen Backstage oder Elias?
Nee, warte mal.
Wir beide haben die Demo auf der E3 uns angesehen.
Das war die Mission mit den Haitianern, ja?
Ich glaube...
Die Voodoo-Mission, ja.
Ja, okay, das war die. Gut. Dann haben wir die gleiche gesehen, ja.
Ja. Also die zweite hatte, manchmal haben sie einen männlichen Protagonisten genommen beim Vorspielen, manchmal einen weiblichen.
Ja.
Also man hat beide Varianten auch mal gesehen, man hat das Auto gesehen und das Motorrad. Man hat jetzt immerhin 2 Story-Verläufe gesehen, durch diese beiden E3-Demos der letzten Jahre, meine ich.
Ja.
Hört ihr mich? Weil ich habe Kopfhörer.
Nee, doch.
Okay. Nee, weil ich habe Ohrenstöpsel drin, mir ist es einfach zu laut.
Okay, nee, das passt schon. Nein, also die Präsentation, die wir hier zu sehen bekommen haben, und Fiat, kannst du den Titel erraten, über den wir sprechen?
Motorrad, 2 verschiedene
Titel. Aber auch Auto.
Auch Auto?
Mann und Frau. Es könnte jedes Spiel sein.
Jedes Spiel.
Okay, Motor. Shenmue. Die Motorradbraut.
Das ist tatsächlich gar nicht so dumm.
Die Motorrad
ganz vergessen.
Joy, Mann.
400 Punkte im Nerd.
Ich kenne sie auch nur durch euren Game One Einspieler.
Die gute Joy, ist sie in Shenmue 3?
Ich habe sie noch nicht gesehen, zumindest nicht, aber da sprechen wir auch noch gleich ein bisschen drüber.
Ähnlich flache Charaktere werden drin vorkommen.
Cyberpunk sprechen wir gerade. Cyberpunk. Hast du die Demo gesehen auf der E3 oder hier?
Ja, die habe ich auch auf der E3 gesehen. Ich muss sagen, ich hatte sie gesehen und war dann ein bisschen geerdeter. IAS hat es genauso wiedergegeben, wie ich es vor einigen Tagen aus Sandro gesagt habe. Ich habe also beim ersten Trailer war es halt so, oh, endlich sehe ich was, es ist so geil, es ist so wunderschön, was man alles machen kann. Und bei dem zweiten, bei der zweiten Präsentation war es für mich so, okay, es wird ein bisschen wie Deus Ex, es gibt halt Dialoge, wo man aussuchen kann, was man machen kann. Es ist letztendlich, wie du es auch schon gesagt hast, ein Videospiel. Man ist geerdeter. Man ist zwar immer noch gehypt, es ist ein high-polished Game, aber die erfinden das Rad halt nicht neu.
Ja, aber am Ende ist ein Haus, hat auch nur 4 Wände und ein Dach. Also man sieht das Gerüst, ne? Aber ich finde, die Dialoge, wenn die so detailliert sind, wie ich hoffe, und so verzweigt sind, wie ich annehme, und so geil geschrieben sind, wie sie bisher das gezeigt haben, dann ist es also das Beste, was man eigentlich haben kann in diesem Genre. Ja. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, ich erwarte auch, es wird ein Spiel, aber ich erwarte, dass Leute sagen werden, sie sind enttäuscht, weil es halt nicht mehr ist als das.
Also actiontechnisch finde ich das ein bisschen enttäuschend gewesen, als dieser Endkampf war, wo diese ganzen Wände hochgezogen.
Das fängt schon an.
Da war es eigentlich so, oh ja, das ist jetzt nicht besonders kreativ, das ist halt, hat man irgendwie schon mal gesehen, weil die haben irgendwie so getan, oh, wir wissen nicht, wie wir diesen Kampf bewältigen werden. Und der Gegner kann natürlich die Wände springen, die zerstören und greift die dann plötzlich an. Natürlich macht er das, machen die schon in vielen anderen Spielen. Und auch dieses Hacken, oh ja, da, der Typ an der Hantelbank, wir können die Hantelbank natürlich auch ein bisschen hacken und vielleicht erstickt er dran und stirbt. Das sind alles Sachen aus Deus Ex oder aus Watch Dogs.
Das stimmt, aber das Ur-Deus Ex ist ja auch schon verdammt alt. Also das konnten sie nicht einholen. Ich, als jemand, der beide Deus Ex gemocht und gespielt hat, muss ich aber sagen, dass Deus Ex immer sehr klare, sehr, also da kommt Open Schlauch her. Also diese Möglichkeit, drei Wege zu gehen, aber dann ist es eigentlich doch nur ein Schlauch, den man da entlangläuft. Also die haben, finde ich, nie diese ganzen Elemente so wirklich gut implementiert, dass es ein harmonisches Ganzes war. Das ist nur mein Eindruck. Ich fand das immer gut, aber es war immer so an den Ecken, du hast die Nahtstellen gesehen, das war so ein Mosaik aus ein paar Elementen. Die Bosskämpfe, die völlig woanders waren im letzten, haben auch nicht geholfen. Ja. Aber insgesamt finde ich, erwarte ich schon von Cyberpunk mehr als von Deus Ex.
Ja, klar.
Ja, das
heißt, ja klar, ich meine,
die Erwartungshaltung ist halt sehr hoch, weil sie mit Witcher halt sowas Großes geschaffen haben. Da wollen die Leute was Äquivalentes haben oder was Besseres und nicht schlechter.
Ich denke aber immer noch, diese Welt in Witcher ist sehr groß. Das als Stadt frei begehbar zu machen, ist eine richtige Aufgabe. Also
wobei, du kannst natürlich sagen, das, was du an Breite in Witcher hattest, hast du da in Höhe. Da wird es einfach in die Hochhäuser dann gemacht.
Ja. No? Kann man denn eigentlich, man kann nicht in jedes Gebäude rein oder so ein Quatsch, oder?
Das wüssten wir erst, wenn wir das halt wirklich das erste Mal so richtig spielen können.
Ja, aber sowas wäre auch, das ist wie Shenmue, einfach jede, was hast du davon, jeden Schrank aufmachen zu können? Ja. Das machst du zweimal.
Ich fand's Ich fand's vor allem ganz, ganz interessant zu sehen, dass halt nicht jede Animation so mega smooth ist, dass das halt stellenweise auch steif ist und dass du, als er diese Sektion gespielt hat mit dem Motorrad, dass das halt auch nicht so mega cool aussah, sondern es war, wie schon ein paar Mal gesagt, es war halt schon so Videospiel, also so gamey so. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe auch nochmal den CEO gefragt, als wir den hier im Interview hatten, wie sie mit dem Druck umgehen und dass das stellenweise schon so ein Rockstar-Level angefangen erreicht hat. Und dass sie sich durchaus bewusst sind, dass das halt fucking eine fucking Bürde ist und dass sie halt wirklich zusehen, dass sie halt den Shit richtig machen und dass sie halt alles da reinstecken. Und ich glaube auch, also das, was wir gesehen haben, sei es die Dialoge, sei es Sprecher, du hast Keanu fucking Reeves da drin. Das sind so viele Elemente da drin, das wird ein geiles Spiel, aber man sollte halt wirklich aufpassen mit diesem ganzen Hype und so weiter. Natürlich haben wir hier auch eine tragende Rolle, was das angeht, sei es ein Death Stranding oder auch ein No Man's Sky, wenn wir uns vor ein paar Jahren zurückerinnern.
Ja, oh ja.
Das auch das sehr wahr. Stark sowohl profitiert als auch sehr viele Schäden daraus gezogen hat. Aber ich glaube, dass Cyberpunk oder CD Projekt da ein Entwickler ist, die sich ihrer Situation bewusst sind und durchaus auch die Mittel haben, diese Art von Projekt zu stemmen und dann letzten Endes so ein Ding rauszuhauen, womit alle Leute letztendlich happy sind.
Ja, ey, ich hatte eh nicht so die Mega-Erwartung, dann aber einfach nicht, weil ich eben nicht der größte Witcher-Fan bin in der Richtung. Ich habe die nie richtig gespielt. Ja. Ne? Das heißt also, bei mir ist es nicht der Titel, der dann alles überstrahlen wird. Ich fand es tatsächlich ganz angenehm, eben, was hier ausgeführt hat, es wirkt jetzt wirklich wie ein Videospiel. Ne? Ich kann mir ein bisschen mehr was darunter vorstellen und interessant, wie die Mission vorbei ist. Ich musste tatsächlich mehr, so wie das Writing ist und wie strukturell aufgebildet ist, so ein bisschen ältere PC-Rollenspiele, so SSI-Marke oder Buck Rogers und wie sie da alle heißen, weil die einfach auch diese klassische Struktur haben, von wegen, ey, da ist die Mission, da die Varianz, da kannst du deinen Charakter auf Tech-Skillen, um da die irgendwie die Türen zu öffnen, um einen alternativen Weg zu machen. Und das hat es für mich ein bisschen greifbarer gemacht. Es hat Es sah sehr gut aus, ne? Mit der PC-Version. Da hätte natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Glanz sein können. Und warum nicht gleich 3 Grafikkarten aufbauen, um die Demo mit 60 Frames zu zeigen?
Ihr habt die mit RTX-Features gesehen, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann das, also wenn ich das sehe, kann ich beim Gucken nicht unterscheiden. Erst im Nachhinein, wenn sie einem zeigen, okay, hier kommt nochmal der Wischer und da siehst du die Reflexion, dann erkenne ich es erst. Wenn ich das Spiel selber sehe, oh, gute Grafik. Passt ja schon.
Aber jetzt auch nicht mit deutscher Sprachausgabe, oder?
Nee, mit englischer war es. Mit englischer. Und das, was du erwähnt hast, Simon, war dieses Switching zwischen zwei verschiedenen, zwischen männlichen und weiblichen Charakteren. Da hatten sie, glaube ich, extra für die Demo gemacht. Innerhalb des Spiels wird es wahrscheinlich ja eh nur sein, dass man seinen Charakter hat und dann diesen Weg machen kann.
Ja,
wenn man den mitnimmt. Lass mal ein bisschen über Nintendo quatschen. Weiß ich, du warst, glaube ich, auf der Nintendo-Bühne, aber direkt groß viel von den Nintendo-Titeln hast du nicht gesehen, Simon, oder?
Ich habe primär, also wir waren wegen Luigi's Mansion 3 da und da habe ich tatsächlich die Demo gespielt, auch da wieder halt von der E3 natürlich schon gekannt habe. Aber ich habe sie diesmal nochmal auch aus einer Beobachterperspektive gesehen, wie Eddie sich angestellt hat dabei. Und das war lustig, weil ich wusste halt schon, wie die Lösung ist. Und dann siehst du, okay, er verzweifelt an genau denselben dummen Rätseln und ärgert sich danach, dass er das nicht drauf gekommen ist.
Plot Twist. Er hat einen Tag vorher die gleiche Demo schon gespielt gehabt.
Aber er kam nicht so weit. Er hat am Ende, ich habe den Anfang gespielt und dann habe ich ab der Mitte an ihn und das war dann neu. Aber wir hatten mega Spaß und es hat echt Bock gemacht. Ich kann gar nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es genau das ist, was man erwartet und kennt. Es hat den Pömpel als neue Waffe, die super eingesetzt wird. Also das macht Nintendo einfach echt gut, sage ich immer wieder, dass man ihnen, den kannst du eine Haarnadel geben, das ist wie so ein MacGyver. Und dann machen die daraus geile Features und machen sogar noch, denken noch um die Ecke. Und selbst wenn du schon 100-mal Enterhaken und Co. alles irgendwie schon mal gehabt hast, hast du das Gefühl, sie haben trotzdem nochmal das Rad neu erfunden manchmal bei diesen Rätseln. Dann Luigi ist natürlich neu und cool.
Ja.
Eine Sache, die mir neu war, die ich da erst erfahren habe, dass man im Koop-Modus mit Luigi zusammenspielen kann.
Weißt du, wie er im Deutschen heißt?
Fluigi. Ich weigere mich aber irgendwie immer noch, das so, aber eigentlich ist richtig.
Ich akzeptiere diesen Namen.
Bist du nicht Kranitzki oder nicht?
Du ist einfach geiler. Ich glaube, das Spiel wird jedem gefallen. Wir spielen es ja gerade den ersten Teil auf Rocket League. Und im Grunde ist es genau das mit mehr Features. Das ist ja ein Riesenhotel jetzt mittlerweile statt dem kleinen Haus. Und ich denke, es sind viele, viele Gameplay-Ideen seitdem so gesprossen. Und ich glaube, dass man da viel von sehen
wird. Genau, was viel helfen wird. Also du hast es ja auf dem Sender angefangen. Ich habe es vor ein paar Monaten tatsächlich nochmal komplett displayed, das allererste Luigi's Mansion. Und du merkst auch, dass da eben ein paar Steuerungsgeflogenheiten waren, die ein bisschen schwierig wieder umzusetzen sind. Ja, wenn die Geister am Anfang dich mitzuziehen und du immer gegenlenken musst und du stolperst über irgendeinen anderen. Jetzt wird es auf jeden Fall, es hat sich besser angefühlt mit der Möglichkeit, die auch noch so rumzuschleudern und damit andere Geister zu treffen. Das hat eine schöne Flüssigkeit jetzt.
Das ist wirklich, finde ich, mein Highlight am Kampf, dass sie den verbessert haben, dass der jetzt einfach mehr Spaß macht. Das war schon immer nice, aber ein bisschen awkward mit diesem Gegenziehen, weil das einfach eine Bewegung ist, die man irgendwie selten macht bei einem Controller.
Ja, genau.
Ja,
das mein aber Ding, wenn ich mit, ja.
Schönes Ding, ich freue mich. Und achtet mal drauf, wie seine Nase immer wippt, wenn er läuft. Es ist saulustig. Es ist meine Lieblingsanimation dieser Gamescom.
Luigi hat Jiggle-Physik.
Ja. Nose Jiggle-Physics, ne? Schwerpunkt ist da vorne.
Ja, die haben von Dead or Alive haben die Physik einfach auf die Nase gepackt.
Zusammengepackt und ein. Oh. Dann rausgemacht. Kommen wir zu einem anderen Nintendo-Game, aber ich freue mich auch sehr auf Luigi. Das ist ja Halloween soweit, 31. Oktober wird die Version rauskommen. Wir haben hier auf der Bühne Ilias das spielen können, endlich. Und das ist auch gar nicht mehr so lange hin, das Link's Awakening Zelda Remake. Ich schwärme immer noch davon, wie schön sie das nochmal neu gemacht haben. Ja. Ne?
Wir haben schon so viel darüber erzählt, aber ich könnte ohne Scheiß, wir könnten halt den kompletten Plauschangriff nur über dieses Spiel sprechen.
Über die Demo oder wie?
Ja, ohne Scheiß, weil ich habe die Demo auch mittlerweile mehrmals gespielt. Ich habe auf der E3 das Ding, glaube ich, zweimal gespielt. Hier auf der, hier bei uns haben wir, ich habe das, glaube ich, dreimal gespielt, weil wir die Konsole ja auch irgendwann hatten und die ist auf 15 Minuten gelockt. Das bedeutet, ich wusste irgendwann, okay, ich muss dahin ganz schnell, damit ich halt nochmal schnell zum ersten Dungeon gehen konnte. Und den habe ich mir auch nochmal ein bisschen angesehen und im Grunde hast du 1:1 dasselbe Spiel, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber was ich halt super, super schön und einfach traumhaft finde, ist die Atmosphäre, wie das sich alles, wie das sich einfach abholt. Das habe ich gestern Gino auf der Party gesagt, das ist so ein Spiel, es ist, wenn du es anmachst, kommt es zu dir, es umarmt dich und es sagt dir, wir werden zusammen eine richtig gute Zeit haben.
Hat Gino das zu dir gesagt?
Bitte? Ja. Vielleicht war es auch so. Aber allein wie du, wie die Übergänge dann einfach gemacht werden, wenn du zum Beispiel in einem Wald gehst, dass da kein Ladebalken kommen oder so, sondern die Kamera, die bewegt sich nochmal ein bisschen nach unten, es wird ein bisschen düsterer und so Rauchschwaden kommen so und dadurch werden neue Atmosphären gesetzt, ohne irgendwelche Trenner oder sonst irgendwas. Die Welt sieht wunderschön detailliert aus. Es ist alles so, es hat alles so seinen Platz, es sieht alles kohärent aus. Alter, es ist einfach, ja, komm, ey. Ja,
also, das Schöne ist, dass ist es in der Urfassung eben so ein sehr gutes Spiel war und die jetzt tatsächlich, du kannst ja mal gucken bei so einem Remake, machst du auch inhaltlich an den Laufwegen, wie die Schirme aufgebaut sind, was neu, oder machst du eben das Visuelle hauptsächlich und lässt das Spiel für dich sprechen und zum Glück haben sie bei dem hier, weil das Original schon so gut funktioniert hat, ist dabei belassen, du kommst also zurecht damit, wenn du es vorher mal gespielt hast oder du kennst die Laufwege noch, aber einfach dieser Stil mit der Unschärfe, also ich bin auch da hin und weg, das auf jeden Fall dann auch dann nochmal zu spielen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dass die Grafik ein bisschen flüssiger wird im bestimmten Spiel.
Genau, das ist auch so ein Ding, bei uns hat es halt ein bisschen geruckelt, aber wir hoffen gerade einfach nur, dass es der Vorabversion geschuldet ist und wir dann hoffentlich schauen, dass das Ding am Ende halt smooth, Nintendo-typisch 60 Frames hat und dann schauen wir einfach mal. Ich bin einfach nur froh, dass die nicht Link to the Past genommen haben, weil das ist so ein Ding, das ist ein Spiel, das trägt sich immer noch richtig gut, es sieht toll aus, kannst du mittlerweile überall spielen. Und Link's Awakening ist halt so ein Gameboy-Ding mittlerweile ein bisschen sperriger, auch was die Optik angeht. Und dass sie das genommen haben für die Neuauflage, finde ich richtig gut, eine richtig tolle Entscheidung.
Ein guter Zwischenschritt, bis wir in 18 Jahren Breath of the Wild 2 bekommen werden.
Ich sag ja in 2 bis 3, eher 2, in 2 Jahren haben wir es.
Ja, in 2 Jahren. Du sagst Bescheid, wenn du es insgeheim schon durchgespielt hast und dann gibst du uns Bescheid, wie das ausschaut. Ja, von den Nintendo-Sachen hier, die hatten ja eher so ein gemischtes Angebot. Man konnte ein bisschen das neue Pokémon sehen, was noch ein bisschen dauert.
Witcher. Was sagst du denn? Ja, aber sag doch mal, hast du es gespielt?
Nee, das neue Pokémon, die Demo war die gleiche, die wir auch in L.A. gespielt haben.
Was? Ja. Deswegen haben wir dich doch hierher geholt, dass du Pokémon vertrittst.
Aber Pokémon-Experte. Ja. Nutzlock-Edition.
Diese Version noch nicht. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe bei Nintendo war The Witcher.
Du meinst den Switcher?
Ja, natürlich. Ich weigere mich.
Den konntest du nicht liegen lassen.
Nee, den muss man ja auch.
Ey, selbst wenn Döler bringt den, das ist schon cool.
Ja, okay, wenn Döler den bringt, dann vergiss es.
Ja, genau. Also ich habe mir die Witcher-Version angeschaut. Wir haben den überwiegend oder nur im Handheld-Modus angeschaut und ich muss sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Texturen sind mega verwaschen, also wie man auch im Trailer sieht, aber trotzdem ist das Spiel super flüssig, man hat eine gute Weitsicht und die Schatten, die sehen auch alle sehr gut aus. Es sind nicht so solche Körner oder Vierecke, sondern es sind halt einigermaßen weiche Schatten.
Ich finde es erstaunlich, wie weit die Meinungen da auseinandergehen, weil ich habe es auch kurz gespielt, zwar nicht viel draußen, sondern ich bin innen meist rumgelaufen, einfach nur so einen kleinen Eindruck bekommen. Das war auf diese Schenke am Anfang, wo man direkt ist, wo ich rumgelaufen bin. Und da auch im Handheld-Modus natürlich. Und da hat schon hier und da mal geruckt. Und natürlich, wenn die Figuren miteinander gesprochen haben, du siehst, das ist die PC-Version auf 640x480 runter und Texturen auf Low, ja, damit es dann entsprechend auch abläuft, hat aber trotzdem so hier und da ein bisschen gehakt. Und ich weiß, da habe ich mich danach mit Sandro unterhalten, der ist ja auch ganz großer Witcher-Fan. Und er meinte, nee, in dieser Version soll man es überhaupt nicht erleben. Die Grafik ist so nicht besonders gut und alles. Und klar, natürlich verständlich, aber ich finde es auch für gerade so ein Gerät, damit du es unterwegs spielen kannst. Also ich bin da toleranter, was es angeht, gerade da. Ich weiß nicht, ob man sich das in der Version am großen Fernseher im Dock-Modus geben wollen würde. Ja, weil da habe ich so ein bisschen mehr Problem damit. Aber so für unterwegs mit ein bisschen ruckeln, wenn es so passt und dann nicht zu sehr schlecht ist, ist vollkommen okay für mich.
Ja, sehe ich auch so.
Ich glaube, die Entscheidung kam nicht von ungefähr, dass der Presse nur im Handheld-Modus gezeigt haben. Weil sie genau wissen, dass das im Dock-Modus ein bisschen problematisch aussehen könnte. Aber ich bin da auf deiner Seite. Also wenn das im Handheld-Modus vernünftig funktioniert und das dadurch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu erleben, vor allem auch unterwegs. Ich hab zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, ich habe auch Witcher da nie durchgespielt, weil es hat mich einfach immer überwältigt. Also es war einfach zu viel und too much. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich das im Flieger mal spielen kann und mal für eine Stunde, dann kann ich es ausmachen und zack wieder rein. Da ist die Hürde für mich viel, viel geringer, um da mal einfach wieder reinzugucken. Also ich glaube, das ist nicht der dümmste Move, den sie gemacht haben.
Nö, absolut. Lass sie das mal machen. Wir werden ja sehen, wenn wir dann die 320x240 Cyberpunk-Version bekommen. Cyberpunk 20,77.
Mit Stadia auf der Switch.
Ja. Stadia ist aber auch ein ganz gutes Beispiel. Habt ihr Stadia jetzt mal spielen können?
Ja.
Ich habe es auch gespielt. Hast du, Simon, mal Hand reinlegen können?
Ich habe es auf der E3 habe ich es ein bisschen gespielt, aber unter solchen Bedingungen, ich finde es immer schwer, das einzuschätzen. Ich würde es gerne im Alltag mal sehen,
ja,
wenn
genau,
wir mal
also
eine Version haben
sind,
oder so.
Genau, es sind sehr spezifizierte oder spezielle Möglichkeiten hier. Also man konnte hier an ein paar Stellen Stadia ausprobieren. Ich habe Doom Eternal auf Stadia gespielt, in der PC-Version. Und da haben die Leute schon gesagt, die das Setup gemacht haben, hey, das ist jetzt mit den schnellsten Servern in Frankfurt verbunden, nicht so weit von hier
das
aus.
Das hat ja keiner.
Genau, ja, du hast ja nicht eigentlich direkt die Glasfaser zu Gottes Internet oder so, dass es entsprechend da ablaufen
lassen soll. Ja, selbst wenn du es haben willst, manche Orte haben es einfach nicht und also das ist
also
ja...
Also mein Eindruck bisher, ich meine, und du hast, Simon, hattest glaube ich auch erzählt, bei der E3 ja auch das Microsoft-Ding ausprobiert. Wie heißt das Streaming-Ding von denen nochmal? Ja. Haben die nicht auch schon ihr eigenes Ding, was man ausprobieren konnte?
Ja, ja, das habe ich auch. Da war, also,
oh, das ist jetzt mega unangenehm.
Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
Aber ey, es gibt mehrere Streaming-Dinge.
Genau,
Gaikai gibt's noch.
So, das genau, ich weiß ja noch von Gaikai und OnLive und PlayStation Now-Zeiten.
Exakt, genau.
Shadow
Play ist Nvidia.
Nein,
ich weiß, ist
ja
egal.
Genau, Shadow ist Nvidia. Ist doch auch egal. Ich
ist relativ
jeder
egal.
Jeder hat mittlerweile sein eigenes.
Aber genau, man muss die Erfahrungen mal gemacht haben, weil ich habe immer noch diese Urlast im Kopf, ne? Wenn du das Internet dazwischen hast, das vielleicht nicht also zu schnell läuft, A, dass du das noch enormere Delay hast, wenn deine Kontrollen auf den Server übertragen werden sollen, das Spiel wieder zurück und dass im schlimmsten Fall du die Bildqualität eher mit dem Stream, also mit dem schlechteren Stream vergleichen kannst, mit lauter Artefakten, was ja einfach nicht gang und gäbe ist bei einem Videospiel, was du selber zockst. Und hier unter den idealen Bedingungen, ich konnte es zumindest einigermaßen spielen. Doom Eternal, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eingaben verzögert waren. Ich hatte den Eindruck, der Controller davor, vielleicht ist es auch die Einstellung vom Spiel gewesen, der hat eine recht hohe Deadzone gehabt. Das heißt also, ich musste schon einigermaßen lenken mit den Sticks, bevor der Charakter sich bewegt hat und ich lenken konnte. Und dann ging es auch relativ schnell. Also das hat sich dann noch ein bisschen hakelig dann angefühlt. Das kann man aber auch auf die Settings zurückziehen. Aber ich glaube nicht, wenn du geile Server hast, dann funktioniert es wohl da so. Aber die Bildqualität von da aus her, ich habe schon ein bisschen Artefakte gesehen. Ne? Und das ist wohl eine auch Gewöhnungssache, ob man Bock drauf hat, dass ab und zu mal an Farbflächen dann schimmert.
Ja, ich habe es auch ein bisschen mehr angesehen. Ich habe auch Doom Eternal gespielt und ich habe mich auch mit Absicht nicht so mega nah an den Bildschirm gepackt und habe versucht, das mir ein bisschen aus der Entfernung, weil das auch keine 4K-Monitore waren. Mhm. Und ich muss sagen, dass mir das irgendwie nicht so negativ aufgefallen ist. Ich war echt ein bisschen geflasht. Habe das vor ein paar Tagen, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, dass du dann dein Chromebook hast, du hast deinen Chrome-Browser und in einem Tab habe ich Rocket Beans TV angegeben und da kam halt unsere Webpage und dann habe ich einen anderen Tab aufgemacht und dann konnte ich in dem anderen Tab Doom Eternal spielen. Das war schon ein bisschen...
Schon abgefahren.
Das ist schon ein bisschen flashig gewesen, aber wie gesagt, das ist halt sehr... Das ist eine kontrollierte Umgebung und will ich es nicht irgendwie einschätzen, ob das jetzt wirklich so smooth ist, ob das wirklich so funktionieren wird, wenn das halt wirklich für alle offen ist.
Ich
bin da sehr, sehr skeptisch.
Es wurde ja auch schon mehrfach gesagt, dass es eben noch dauert, bis man das wirklich, sag ich mal, übergreifend einsetzen kann. Es ist im Moment eben, hat es noch so einen Novelty-Faktor, es ist was Neues und Geiles und technisch beeindruckend und mancher kann es nutzen, aber eben noch nicht alle und das wird dann schleichend ersetzt werden. Also ich meine, wir alle sind, glaube ich, derselben Ansicht, dass nach der nächsten Konsolengeneration keine haptische Konsole mehr wirklich erscheint. Oder es könnte gut sein, dass die Konsole nur noch ein Symbol ist sozusagen. Ja.
Das kann gut sein, ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich sage ja nur, ich glaube, es kommt noch eine Generation und dann wird irgendwann alles Netflixisiert, plattformisiert.
Ja, du wirst Services haben und du kannst dann, da wo die Konsolen hängen, Controller von den Entwicklern. Dass du deinen Xbox-Controller, deinen Sony-Controller hast.
Im Grunde ist es
so. Und dann ist die App und einen Monat frei ein Service
eingebaut. Ich meine, du zahlst wahrscheinlich auch nochmal halt für dein Xbox Live oder PSN.
Ja.
Und da kann man sich dann auch suchen, auf was habe ich Bock. Ich find's nicht schlimm, ich freue mich drauf.
Ich glaube, der erste große Test wird halt so ein Cyberpunk 2077 sein.
Ja.
Das ist eigentlich so ein Titel, für den sich die Leute nochmal die Grafikkarten holen, für den sie nochmal ihre PCs aufrüsten. Und das ist das erste Mal so diese Situation, dass sie das nicht machen müssen. Sie können die geilste Version, auf dem Papier zumindest, sich einfach geben und müssen nichts an Zusatzkosten irgendwie zahlen. Und da wird es für mich zumindest interessant zu sehen sein, okay, wie wird Google Stadia da performen? Wie wird sich das Verhalten der Nutzer verändern? Haben sie halt wirklich Bock drauf, auf diesen Zug mit aufzuspringen, um diesen Komfort sich nochmal irgendwie ranzuholen? Das wird für mich so super interessant sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das alles nochmal gerade mit dem Titel entwickeln wird.
Genau, wenn es auf meiner nächsten Xbox oder PS5 nicht so geil der Titel läuft, aber ich für den gleichen Preis vielleicht über Streaming ein mindestens genauso gutes Erlebnis habe und dafür geile Optik, so gut es geht, könnte ich mir auch tatsächlich nochmal überlegen, ob ich mir die oder die Variante hole. Oder ob es Epic Store Exclusive ist.
Wie fandest du eigentlich den Controller von Stadia? Also Ilias meinte ja, der ist ja eigentlich recht gut verarbeitet, bis auf die Sticks, weil du meinst ja, der ist ein bisschen mehr Plastik.
Ja, die haben sich so irgendwie so plastikmäßig angefühlt. Ich fand den an sich okay, finde den aber jetzt nicht so hochwertig wie ein Pro-Controller der Switch oder PS4, DualShock 4 oder Xbox-Controller. Also da fand ich alle drei besser als den Stadia-Controller. Aber er ist jetzt meilenweit weg von Schrott oder so. Er ist schon gut. Ist okay.
Ja, okay, würde ich auch sagen. Nein. Das hey, Ouya ist schon, das ist ja schon ganz, ganz kurz und ganz weit unten, ne? Aber es fühlt sich eben wie ein Xbox-Controller an, der nicht ganz fertig gekocht hat, ne? Ja. Also, da bräuchte noch mal ein bisschen mehr Kurven, der bräuchte noch mal ein bisschen mehr Griffigkeit und der Xbox-Controller alleine, der hat ja auch schon 100 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet und denkt, what the fuck, für einen Controller so viel, aber das ist eben die Ergonomie, das sind die verschiedenen Modelle, das sind die ganzen Tests, die gemacht wurden, deshalb liegt er ja auch einigermaßen gut in der Hand. Der von Stadia versucht das bisher nachzumachen, aber fühlte sich eben noch so fast schon wieder Dreamcast-Controller an, weil der hatte ich ja auch mit den Kanten ein bisschen reingeschnitten in die Hände, ne? Mhm. Hatte ich das Gefühl.
Kann man denn nicht einfach den kopieren? Kann der das geht nicht, oder? Der muss der eine andere Form haben als der Xbox-Controller?
Wahrscheinlich darfst du nicht exakt die Form kopieren. Bei den Knöpfen ist ja egal. Mittlerweile heißen ja alle dann A, B, X, Y und die gleiche Position und Farben wie auf der Xbox. Ist ja auch von Dreamcast übernommen.
Ich gehe auch fest davon aus, dass die sich das hardcore patentieren lassen haben. Also wenn die da so viel Kohle reinstecken.
Ja, werden verrückt werden. Ja. Aber ist ja eigentlich unfair, weil wenn das die perfekte Passform ist, kannst du ja nicht die für dich sichern eigentlich.
Naja, wenn du das Geld in Research und Development reingesteckt hast, also du hast es du hast es erfunden, diese Form.
Aber dann nehme ich dieselbe Form, mache aber so kleine, feine Zacken rein. Und dann ist es eine andere. Ich frage mich nur gerade, wie da dieses Patentesystem funktioniert.
So sehen auch Third-Party-Controller aus.
Ja. Hier übrigens ein Vorschlag aus dem Chat. Tatsächlich mal ein Chat-Vorschlag im Podcast live. Das ist ja auch sehr, sehr ruhig. Nein, aber die Idee von dem Stadia VR-Headset, also tatsächlich, wenn du da, anstatt dass du mega Hardcore-Technik in das Headset einbaust, dass du eher die gute Technik in den Bildschirm investierst und dann entsprechend, dass du eine gute WLAN, schnelle Anbindung hast und auf einmal hast du vielleicht diese ganze Kabellage, die du sonst nicht hast und dann leichtere, also dass es nicht so schwer ist und auf den Kopf lastet, das könnte tatsächlich auch nochmal eine ganz gute Anwendung sein.
Das ist eine sehr gute
Idee. Wenn man das mitnehmen kann. Gehen wir mal zu ein paar anderen Titeln rüber. Das ist jetzt nicht von dem großen Publisher gewesen, aber da haben wir, Simon, uns noch lange auf den Yuzu-Termin gefreut.
Ach so, ja.
Wo der Yu dann vorbeikommt.
Oh, da bin ich gespannt jetzt.
Yu's, ja, mal vorbeikommt.
Yu's Darmwinde. Nein, Shenmue 3, natürlich. Du hast es auf der E3 gespielt. Ich habe es jetzt noch mal eine halbe Stunde spielen können. Das ist tatsächlich auch der meistgefragte Titel. Also wenn Leute mich hier ansprechen, sag mal was zu Shenmue oder sowas. Ne? Und ich finde eben das, was ich auch da schon ausgeführt habe, es macht tatsächlich einen wesentlich entspannteren Eindruck, als wenn du nur die Videos gesehen hast und selbst als Fans von Anno dazumal, das sieht jetzt nicht hoch Budget aus und du siehst, dass einige Figuren aus in der Top nur mit der Schaufel draufgehauen hätte. Was ich sowohl gehört, da wo die Location dann unterwegs ist. Aber wenn du selber spielst, so dieses dezente Shenmue, das klassische Gefühl ist da und alleine, was weiß ich, die Tatsache, dass der noch die Items von Shenmue 2 in seinem Säckel hat und die ganzen Fotos irgendwie, nach 20 Jahren.
Das ist schon geil. Also, oder, dass das wirklich nahtlos irgendwie übergeht nach so einer langen Pause. Alle so tun, als wäre nichts gewesen und auch kein Meta-Gag oder so. Mhm. Nicht so, das, nein! Das ist jetzt die Geschichte und wir erzählen die jetzt zu Ende. Mhm. Ich bin irgendwie merkwürdig erregt. Endlich die, ja wirklich, ey, wir haben alle Stadien durch, ne, der Trennung. So dieses, okay, es kommt wohl kein Shenmue mehr, dann ist man traurig, dann gibt es immer wieder so Hoffnung.
Du leugnest,
weil immer wieder,
du leugnest, dass es weg ist.
Ja, so, du spielst die Alten nochmal und dann hast du damit abgeschlossen und dann kommen die nochmal und wühlen dieses Ganze nochmal auf. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das wird echt cool. Ja, Wir werden das blind spielen,
genau. Wir müssen mal gucken, wie wir es am besten machen können. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir uns einfach mal einschließen und irgendwann wieder rauskommen, je nachdem und was auch immer das Spiel dann mit uns anstellen wird. Vorbei ist es ja dann auch immer noch nicht, weil der hat ja auch schon gesagt, ja, das ist ja so die Vorschau auf Shenmue 4 und 5, die noch kommen sollen.
Nicht wirklich. Soll er gerne machen.
Ja, natürlich.
Ja, doch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das performen wird und ob das sich überhaupt tragen wird. Ob er die Möglichkeit bekommt, auch wirklich Shenmue 4 und 5 machen zu können?
Ich weiß es nicht.
In 15 Jahren.
Ich kann es nicht sagen.
Und ich muss auch sagen, also ich will Yuzo Tsuki nichts absprechen, aber er ist natürlich einer der alteingesessensten Entwickler. Der hat schon seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren ungefähr Spiele für Sega entwickelt, damals so viele Klassiker gemacht und natürlich hat er auch seine Outline, wie Shenmue von der Geschichte her ablaufen soll, aber wenn er mal ein bisschen gehobeneren Alters ist, vielleicht mal die, ist ja normal, ne, dass man das eine oder andere durcheinander bekommt und wer weiß, wo die Sachen hingehen und dann vielleicht ist er auch wie bei Kojima, da traut sich ja keiner zu sagen, er denkt sich bestimmt was dabei, ja, ne, und dann ist auf einmal die Story von Shenmue 5 und dann kommt Landi und dann tanzen sie und dann noch der Charakter.
Ich finde auch, eine Revenge-Story darf sich auch nicht zu lange Zeit nehmen. Also, du suchst diesen einen Typen und ich meine, im Ernst, ich habe doch nach 20 Jahren als Spieler, habe ich doch keinerlei mehr, er hat meinen Vater getötet, so. Das ist halt irgendwann ein Meme und dadurch muss, ich glaube, das wird schwierig, mir Landi wieder als irgendeine Art Bösewicht, ja, so ins Gewissen vorstellen. Zu, der muss wirklich erstmal wieder jemanden umbringen, bevor ich
ja. Oder? Meine Idee wäre, also, wenn man das richtig hardcore machen will, was weiß ich, du triffst als Ryo auf Yu Suzuki im Spiel und der wird schwupp sofort von Landi umgebracht.
Ja, das ist
und dann,
okay.
Und dann hast du es wieder.
Dann wäre ich aber wütend.
Oh nein, mein Shenmue 4.
Aber konntet ihr es denn jetzt nochmal anspielen hier auf der Gamescom?
Ich konnte es nochmal anspielen. Also Simon hatte die Demo bereits auf der E3 gespielt.
Und das war dieselbe auch.
Genau, ich habe im Vorhinein, weil eigentlich wir hauptsächlich das Gespräch mit Yosuzuki gehabt hätten, aber da er ja kurzfristig nicht konnte, habe ich zum Glück noch die Möglichkeit bekommen zu spielen, okay, um mal da mal den Eindruck selber zu kriegen. Und wie gesagt, da hatte ich zumindest nochmal dieses kleine Dörfchen, du kannst dich umgucken, ein bisschen Holz hacken, Leuten bei irgendeiner alten Oma beim Wurstkochen zuschauen. Ja. Das, was du typischerweise machst in solchen Games. Und das war wieder ganz nett.
Ja, aber du hattest jetzt keine Mission oder so, die du
innen machst. Ja, das waren Minispiele.
Genau, es waren Minispiele. Du konntest der Story folgen und ich habe auch das natürliche Ende der Demo gesehen. Du musstest den Mann mit der Narbe finden im Gesicht. Und das
natürlich.
Das war einer, der so einen Stand hatte im Dorf und da ging es irgendwie darum, glaube ich, Ballons in Eimer zu werfen. Aber er hat gesagt, hey, bevor du das machst, lass mich dich mal im Kampf prüfen. Und da haben wir gekämpft und gesagt, kämpfst gar nicht mal so schlecht, mein Freund. Demo zu Ende.
Sind das normale Dialoge in Shenmue?
Ja. Das sind schon, ja.
Aber ich hoffe schon, dass sie die Dialoge ein bisschen absteppen, ein bisschen
aufbrechen. Das passiert nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht passiert. Ja. Ich glaube auch, die ziehen das jetzt wirklich durch, Alter.
Ja, das ist ja.
Das ist ein Spiel wie in den 90ern oder Anfang der 2000er. Das ist so.
Ja. Sehr interessant, muss ich sagen. Die Stimmen, wenn sie alte, bekannte Stimmen sind, sind ja wieder übernommen worden. Also Ryo ist der gleiche Sprecher wie vor 20 Jahren. Das Ding ist, er hört sich wesentlich jünger an, finde ich momentan, als wenn du die Dreamcast-Spiele spielst. Einfach, weil es die Qualität der Aufnahme ist. Ja? Diese rauschige Aufnahme aus den 90ern oder so.
I see.
Genau, diese ganzen IC-Sachen. Jetzt so, als ob er so ein junger Spring ins Feld wäre.
Das ist aber geil.
Ganz geil. Merkwürdig.
Es war aber jetzt kein Matrose, den du gesucht hast.
Ich habe immer Ausschau danach gehalten.
Ja, immer.
Vielleicht kann ich ihn zum Matrosen machen. Ja. Leute, wir gehen kurz noch einmal in die Werbung und dann haben wir eine kurze Zwischenschalte zu Hannes. Der wird euch nämlich gleich nochmal bespaßen. Aber wenn er durch ist, sind wir gleich wieder zurück mit nochmal einer knappen halben Stunde Plauschangriff. Und dann könnt ihr euch danach auch schon auf, soweit ich sehen konnte, Game 2 hier freuen. Zumindest da passiert noch ein bisschen was. Also würde ich sagen, lass uns ein kleines Päuschen machen. Wir sind in ein paar Minuten wieder da und bis gleich. Und von unten auf der Bühne wird es aufgeschreckt wie ein kleines
Reh.
Ich wollte einen Pokémon-Namen sagen, ist keiner eingefallen.
Reko.
Ein Megalox oder so. Keine Ahnung. Irgendwie, es gibt ja genug davon.
Gibt's bestimmt schon.
Wir sind wieder zurück. Danke an Hannes für die Bespaßung vor der Bühne. Wir werden euch jetzt auf der Bühne noch kurz bespaßen, bevor es nachher dann weitergeht mit Game 2 on 2 hier auf der Bühne. Ilias wird auch gleich noch vorbeikommen. Musste mal für kleine Königstiger.
Wir wollen Norman Reedus.
Ja, stimmt. Er macht eigentlich Death Stranding IRL gerade. So ein bisschen nach, wie die coolen Leute das anstellen. Wir haben hier noch eine Handvoll Sachen. Wir werden natürlich nicht alle Spiele, wie gesagt, besprechen, aber schaut euch gerne einfach die Zusammenfassung, die wir bei Game Talk gemacht haben, dann nochmal an. Hier lassen wir ja die Messe nochmal für uns noch ein bisschen Revue passieren. Ich habe nochmal extra geschaut, weil ich bin jetzt nicht auf dem Showcase gewesen und ich hatte die eigentlich so gut wie nicht im Blick, aber es geht auch eher darum, die haben ja wirklich nicht viel Neues gezeigt. Microsoft, so richtig, weil bei denen war so eher der Fokus, okay, da haben wir Third-Party-Sachen, die bei uns drauf sind, die Konsole haben wir angekündigt, aber eh hier nichts zu zeigen. Ey, GS5 kommt bald raus und wir haben Age of Empires 2 Definitive Edition. Ich glaube, das war alles.
Ich glaube, die hatten noch im Showfloor Bleeding Edge.
konnte man sich noch anschauen. Okay, ja,
Bleeding Edge nochmal dazu.
Und Battletoads tatsächlich.
Achso, Battletoads konnte man auch spielen, oder war das?
Das weiß ich ja. Nicht. Ja? Ja, konntest du spielen?
Also ich habe es auf der E3 schon gespielt.
Ah, ich konnte es noch gar nicht spielen.
Wie war das Battletoads?
Also es sieht halt so aus, wie man sich diese HD-Remake, sag ich mal, vorstellt. Es war allerdings kein Remake, muss ich auch dazu sagen. Und ich finde, es hat eigentlich denselben Flair versprüht. Auch wenn ich sagen muss, dass Budi und Ian, die ja beide das alte spielen, das nicht so geil finden von der Optik. Mhm. Und mir auch da manche Leute gesagt haben, sie finden es nicht so schön.
Echt?
Also ich konnte das aber auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich muss sagen, mir hat es eigentlich gefallen. Ich habe da gerne zugeguckt. Es ist genauso, wie man denkt eben, also Schlag, Schlag und dann Riesenfuß, also die ganze Optik, die 3D-Level, all das ist eigentlich genauso, wie man es hinterlassen hat. Und ich freue mich einfach drauf und ich glaube, das wird gut. Das wird so ein Ding wie Castle Crashers oder irgendein von diesen typischen HD-Sprite-Beat'em-up. Prügel spielen mit Freunden.
Also, dass wir vielleicht so ein bisschen Pech haben, diese ganzen Titel, die nochmal zurückkehren oder vielleicht so ein ähnliches Konzept haben. Wir leben hier in einer Post-Cuphead-Welt und das war ein Spiel, das so aussah und sich so gespielt war, weil er einfach 7-8 Jahre ohne Unterlass daran gearbeitet wurde und das sehr Einzigartiges ist. Und ich mag auch vom Look her das neue Battletoads ganz gerne, aber natürlich hat es seinen ganz eigenen Ziel und jetzt nicht dieser Wow-Faktor, den sowas wie Cuphead mitgebracht hat. Vielleicht ist das, was dem noch ein bisschen abgeht.
Ich mag es halt nicht zu sagen, aber es klingt, sieht halt ein bisschen aus wie Windjammers 2 und Streets of Rage.
Und genau, ja, und ich will dich gar nicht groß unterbrechen, aber ich wollte das gerade als Positivbeispiel nennen. Ich finde Streets of Rage 4 und Windjammers sehen so schön aus und ich habe mich richtig gefreut, als ich den Battletoads-Stil gesehen habe. Ich finde den richtig nice. Freue mich da richtig drauf.
Ja. Das können wir auch gerne mal.
So, jetzt kannst du richtig schön haten.
Ja. Ich finde, es sieht halt ein bisschen aus wie ein Browser-Game.
Ich weiß, was du meinst. Das verbindet man aber mit diesen klar abgetrennten, reliefartigen High-Res-Animationen.
So wie Newgrounds präsentiert Battletoads.
Ja, genau. Newgrounds oder hier Ace Attorney nochmal hier auf dem Smartphone oder in HD. Das sah ganz merkwürdig aus.
Mhm. Ja. Ach, ich finde das ganz, ich find das
also
ganz
ich, nett. Ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage.
Ja, glaube ich auch. Ja. Und du weißt schon, dass du der dritte Frosch bist, ne, beim Battletoads Let's Play, denn es wird ja drei Spieler.
Ich bin dabei. Ich hab Bock, ich zieh die da durch.
Sie haben wie so ein verlorener Hitchcock-Klassiker, ne? Ja. Der dritte Frosch.
Der dritte Frosch. Ja. Ist ja wirklich geil und er hätte schon fast so eine Tragik, wenn du sie wirklich durchziehen würdest.
Sie müssen erstmal das Original schaffen, bevor sie, finde ich, da antreten.
Oh, das ist die Deadline. Sie müssen es schaffen.
Sie müssen es schaffen, genau.
Oha. Hast du gehört, Budi?
Ja.
Hier ist ja ein Mikrofon drin, das geht direkt in Budis Gehirn.
Ich hab ja schon gesagt, wir müssen den Budi-Kopf eigentlich in Tast-Budi umwandeln, also dass da ein Testbot eingebaut wird. Und dann kann er
Battletoads
durch.
Oh mein Gott. Wie geil wäre das?
Oh, das wäre so schön.
Das ist auf jeden Fall die ultimative Lösung.
Das ist
heute nichts anderes.
Booty-Kopf spielt Battletoads.
Da brauchen wir noch einen Tassieren. Ja, noch hinten dran.
Das kann der echte sein. Der
mehr Haare, graumelierter, kennen wir ja. Das passt dann hier dazu. Weil du es reingeworfen hast, wir sprechen ein bisschen mehr über Microsoft gerade, weil die nicht so ultra viel hier hatten, aber du hast Streets of Rage 4 und Windjammers 2 nochmal gesagt. Da bin ich traurig drüber, weil die hätte ich gerne noch gesehen. Das hat leider mit meinen Terminen hier nicht geklappt. Sind cool, ne?
Ja, also ich habe leider Streets of Rage 4 habe ich nicht gesehen. Das hat Fabian sich angesehen mit Daniel Schröckert.
Ja, aber die meinten auch, es ist cool.
Genau, ne? Und da meinte er auch schon, ey, es sieht traumhaft aus. Und ich habe den so ein bisschen über die Schulter geguckt. Und ey, ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Ich finde das richtig toll, dass so eine Marke wie Streets of Rage, die damals halt sehr viele Emotionen und Nostalgie immer noch auslöst, dass sie das nochmal wieder aufleben lassen und nicht irgendwem geben, sondern wirklich so ein Publisher, ein Team, die halt wirklich hinterstehen und auch raffen, was für ein Original dahinter steckt. Und genau das gleiche für Windjammers, da sind, wie ich glaube, dieselben Entwickler, also es ist auf jeden Fall derselbe Publisher und ich glaube auch dasselbe Entwicklerhaus zumindest, das sich wieder dem Team den Titel gewidmet hat, Jesus. Das habe ich mit wem habe ich das gespielt? Mit dem guten Andreas habe ich es gespielt.
Der gute Andreas.
Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und da haben sie auch gemeint, dass es einen Story-Modus geben wird, also für Leute, die halt auch mal alleine zocken wollen. Ich gehe hoffentlich davon aus, dass sie einen Online-Modus noch mit drin haben werden. Aber spielerisch, das hat sich wie 1A angefühlt. Und sollte es jemals wieder ein Beef geben, hey, Spoiler, das ist schon mal drin. Das wird auf jeden Fall drin sein. Also spiel das schon mal.
Wenn Beef und Beef Junior nicht zusammenkommen, dann haben wir vielleicht Beef Strips oder so, ne? Für die Leute, die nochmal nachrücken, dann hinten dran.
Ich finde das eigentlich ganz cool. Also wenn irgendjemand von euch nicht mehr Lust hat, holen wir einfach die Leute von Beef Junior und lassen die nachrücken.
Ich bin voll dafür. Also wir wollen ja, also ich will ja lange schon Beef Versus machen, ne? Das Beef Junior gegen ein anderes Beef-Team wie das klassische oder vielleicht ein zweites oder so
antritt. Dann ist klar, dass wir Gunnar vorher ermorden müssen, oder? Ja, das geht nicht anders.
Dann muss es halt so sein.
Dann muss es halt so sein. Es tut mir leid, es wurde beschlossen im Meeting. Du warst nicht da, du konntest nicht widersprechen. Gehen wir mal kurz zurück auf Microsoft. Wie gesagt, Bleeding Edge gab es hier auf dem Showfloor nochmal zu sehen. Ansonsten haben sie sehr viel Fokus auf Gears gepackt, weil es eben das größte Spiel ist, was bald hier rauskommt. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich will auf jeden Fall den Singleplayer spielen. Man konnte hier auch den Horde-Modus schon ausführlich dann austesten. Ein bisschen aber habe ich das Gefühl auf einmal, oh, der Titel ist da und eigentlich bin ich noch gar nicht so richtig bereit dafür. Oder glaubt ihr jetzt, ist der Hype an dem adäquaten Level jetzt für Gears 5 im Moment?
Also ich will nicht irgendwie gemein klingen, aber mir ist der Titel so egal gerade. Also ich hab Lust und ich will reingucken und ich hoffe, wenn ich reinspiele, dass ich halt Bock habe zu spielen und weiter mir das alles anzusehen. Aber gerade ist das so ein Ding, wo ich weiß, es sieht richtig, richtig schön aus. Also haben sie sich richtig viel Mühe gegeben. Aber sie haben halt null bisher so die Kampagne richtig verkauft. Und für mich, auch wenn für viele andere online so das 9+Ultra bei Gears war, für mich war es immer die Kampagne. Also das war einfach meine Motivation, immer diese Reihe zu spielen. Und da haben sie mir bisher noch nichts gegeben. Und was ich jetzt weiß, ist nur das, was ich bisher gesehen habe. Und das war Gears of War 4. Und das fand ich nicht geil. Mhm. Das fand ich einfach nicht cool. Und jetzt, das ist mein aktueller Status Quo. Und ich weiß nicht, ob sie das irgendwie verbessert haben, ob sie da irgendwie daran geschraubt haben, ob sie versuchen, da irgendwie neue Elemente einzubinden. Und deswegen ist mein Hype wirklich so im Minusbereich. Aber ich will es ausprobieren und ich hoffe einfach, dass sie so diesen Hype zurückgehalten haben, dass einfach ein geiles Spiel ist. Und wenn sie es releasen, liest du überall die Headlines, Gears of War, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Und dann habe ich wieder Bock und dann will ich spielen. Ich hoffe, das ist so.
Ich glaube, bei dir ist es halt so, dass bei Kojima ist aber auch das gleiche Problem. Yeah. Der zeigt kaum was von der Story, aber trotzdem sind die Leute gehypt. Ich glaube, du magst, glaube ich, das Genre bzw. Gears nicht so Kojima-Produkte.
Naja, Kojima macht es aber smart, dass er dir halt eine geile Welt zeigt, dass er dir interessante Dialoge zeigt, dass er dir einfach irgendwie abgefuckten, spacigen Shit zeigt.
Aber hier kriegst du Gameplay im Gegensatz zu Kojima.
Wo hast du Gameplay vor?
Gears of War?
Ja. Also so richtig 10 Minuten straight mal gesehen, so richtig epische Momente.
Du kriegst Gameplay, du hast sogar eine Multiplayer-Beta gehabt.
Das interessiert mich nicht, ich will die Story.
Okay, das ist ein Punkt. Also ich glaube, da hat man trotzdem mehr gesehen und verstanden als bei Kojima.
Also natürlich, also das ist halt ein straighter Shooter, das ist klar. Aber deswegen macht es für mich umso langweiliger, weil ich genau weiß, okay, das ist halt ein Shooter.
Kojima wird ein Delivery Service.
Keine Ahnung, kann gut sein, vielleicht wird es mega langweilig, aber ich weiß es nicht und deswegen bin ich interessiert.
Okay. Dann ist Death Stranding Lieferando Edition, oder?
Weil das ist der klassische Kampf, ne? Death Stranding gegen Gears of War 5, das sind natürliche Konkurrenten, die sind im direkten Genre Konkurrenzkampf.
Eindeutig.
Ich glaube, wir können es wirklich zusammenfassen. Es ist Geschmackssache, oder? Ja. Weil Chiara war bei der Preso und die ist, glaube ich, ein echter Fan.
Ja.
Die ist nur leider nicht hier. Aber die würde wahrscheinlich jetzt wunderbar erklären können, was die Faszination am Multiplayer-Modus ist.
Genau. Es wird außerdem, die meisten sollten den vor der einen oder anderen Art, weil es ja die ganzen Aktionen gab, noch ein bisschen Xbox Game Pass oder Ultimate Game Pass übrig haben. Ja. Und da wird ja zumindest, du musst ja nichts extra bezahlen, dann jetzt hier um Gears 5 zu spielen. Ja. Also gerade deswegen, ich werde es mir in 4K mal geben und hoffen und schauen, dass mich dann auch nochmal flasht, weil ich die alten Gears ganz gerne gespielt habe, die 1 bis 3. Mhm. Und ja, da werden wir mal gucken. Und Microsoft ist dann eher am Basteln und Bauen, bis sie Halo 17 dann für die Xbox Scarlett dann herausbringen. Ja. So viel haben wir nicht mehr, aber ich würde gerne noch zwei Sachen von Square einwerfen, weil die hatten ja auch ein bunt gemischtes Programm. Final Fantasy 7, natürlich die große angelegte Demo. Wir haben uns auch schon adäquat drüber gehalten. Hattest du, Simon, die Demo mal spielen können auf der E3 oder gesehen?
Das klingt voll blöd, aber ich bin halt vorbeigelaufen und habe mir das angeguckt im Vorbeigehen. Also ich habe so 5 Minuten gesehen. Nein, aber es hat gereicht, weil ich gesehen habe, wie die Kämpfe funktionieren. Und das war für mich immer so mein größtes Problem mit der Reihe an sich, dass die Kämpfe mir zu undynamisch sind, die dauern zu lange. Ganz früher gab es ja noch die Encounters, die du nicht abbrechen konntest und so. Das haben sie ja schon alles ständig neu erfunden. Mhm. Und ich finde jetzt aber, dass du rumläufst und einfach wie in einem Action-Prügelspiel alles so zerlegst und dann zwischen den Charakteren wechselst, aber auch die Pause drücken kannst, das ist, glaube ich, optimal. Ich glaube, für alle Welten. Also das bringt alles zusammen. Und ich habe das als sehr angenehm empfunden. Ich kann aber auch verstehen, wenn es ein paar Puristen oder so gibt, die das scheiße finden. Aber ich bin dankbar.
Ja,
weil also, das ist mein Hauptproblem mit der Reihe.
Also auch wenn natürlich Persona 5 gezeigt hat, dass man im Jahr 2018, 2019 immer noch ein gutes rundenbasiertes Kampfsystem machen kann, finde ich, heutzutage musst du einfach ein bisschen was anderes bieten. Und man hat es vielleicht am Final Fantasy 8 Remaster gesehen, was die Parallelen machen. Da reicht es nicht, ein bisschen so die Charaktermodelle aufzuplustern und ansonsten den großen Inhalt gleich zu lassen, selbst wenn sie alles nochmal neu gerendert hätten. Von der spielerischen Art her hat es so viel Fortschritt gegeben und du kannst, glaube ich, immer noch einen neuen Take auf diese ganze Geschichte, ja, auf die Charaktere dahin packen. Und ich fand es auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch nicht sofort zu 100% zurechtgekommen, weil so viele Gewerke ineinander greifen mit den Anhalten und Timebuggen. Mich hat es mehr an KOTOR erinnert, jetzt vom Kampfsystem her.
Stimmt, ja.
Und das ist ja auch eine Sache, die man sich nicht sofort drauf schafft, hat aber entsprechende große Spieltiefe nachher. Und der Rest hat ja gepasst. Super Präsentation, schön die Musik nochmal neu aufgemacht, schön episches
Synchro.
Gefühl.
Du hast die deutsche Synchro.
Ich habe die deutsche Synchro gehört, ja. Sehr. Ja. Wir hatten ja gestern noch mit den netten Mädels von Crystal Universe gesprochen. Ja. Ne, und mit denen habe ich also eine Square-Fan-Seite. Und da hatten wir auch über die deutsche Synchro mal gesprochen. Und ich habe absolut kein Problem damit. Ich finde, das öffnet auch nochmal den Leuten, die nicht nur Englisch oder Japanisch können, nochmal die Möglichkeit, mit den Spielen zusammenzukommen. Und auch bei Final Fantasy 15 war sie sehr gut. Die waren absolute Puristen. Wir spielen es auf Japanisch oder Englisch. Und was heißt? Und hier klang es auch vollkommen in Ordnung. Cool. Ja, Barrett hat die Stimme von Gladio. Wem das irgendetwas sagt? Also entsprechend sonor, und ich werde es, glaube ich, auch auf Deutsch einfach spielen, weil das soll, dem sollte man nochmal eine Chance geben, weil es wird ja nicht umsonst der Aufwand hier auch reingezahlt. Na, es ist ein Videospiel, da kannst du nicht sagen, dass die Urfassung so oder so ist, weil das sind Charaktere, die immer neu eingesprochen werden.
Ja.
Na? In dem Zusammenhang als letzten Titel lass nochmal über Marvel's Avengers kurz sprechen, was auch nochmal was Spezifisches ist, weil du musst natürlich schon Bock auf diese ganze Superhelden-Marvel-Nummer haben und es ist auch vollkommen legitim jetzt nach 10 plus Jahren, 5 Milliarden Filmen und du bist zugeschissen mit Endgame und ja, den ganzen anderen Sachen zu sagen, ey, ich bin der so ein bisschen überdrüssig, aber ich glaube, das wird auch der Titel sein, auf den Square ganz, ganz große Stücke setzt, weil einfach die auch so viele Leute abholen können, nachdem Spider-Man so ein großer Erfolg war. Ja. Habt ihr es mal gesehen? Jetzt?
Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe nur das gesehen, was wir auf der E3 gesehen haben. Das war so eine Gameplay-Demonstration. Aber ich weiß, dass einige von uns echt ein bisschen skeptisch waren und sich unsicher waren. Ich muss sagen, ich habe keine allzu großen Aktien in dieser ganzen Marvel-Geschichte. Aber alles, was ich gesehen habe, hat mir mega Spaß gemacht. Also ich habe es gesehen, ich habe sofort Bock drauf bekommen. Und das auch mit Thor, mit dem Hammer. Und dass sie sich dafür auch den God of War Axt-Designer sich einfach eingekauft haben.
Haben sie wirklich gesagt, dass sie von God of War den Entwickler für die Axt-Physik sich geholt haben?
Ja, sie haben halt sich den Typen geholt, der das bei God of War etabliert hat, und die haben sich den einfach eingekauft und jetzt macht er den Hammer für Thor.
Ja,
und das sieht man halt auch, und ich finde das cool, weil das bei God of War halt echt eine richtig geile Mechanik einfach war.
Ja, Hammer gesehen.
Und
Hammer.
Ich wollte auch mal...
Es klatscht nur die Hälfte.
Aber auch bewusst. Ja, bewusst die Hälfte.
Naja, und mir hat's einfach Bock gemacht, aber ich habe auch, wie gesagt, ich bin nicht so investiert, ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich denke einfach nur, okay, das wird ein richtig schöner Actionstreifen für mich. Und das erwarte ich, und ich glaube, ich werde damit eine gute Zeit haben. Und was die anderen jetzt denken, also die richtige Marvel-Hardcore-Leute da... Bin ich außen vor, weiß ich ehrlich gesagt nicht, da habe ich nicht die Expertise, aber das, was ich gesehen habe, finde ich cool.
Ich glaube, Dennis als der krasseste Comic-Fan bei uns und Alvin, ich glaube, die fanden es ganz geil. Also die haben eigentlich nichts Negatives verlauten lassen.
Ich habe es auch gespielt, also ich fand es auch geil, aber es hat so, technisch hat es so ein paar Probleme gehabt. Also an einigen Stellen lief es nicht so ganz flüssig, aber es ist klar, es ist vielleicht auch eine Alpha oder Beta. Vom Kampfsystem her fand ich Thor zum Beispiel leider enttäuschend ein bisschen. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
Ja, sagt der Mann, der junge Mann sagt das Richtiges.
Ja, ich glaube, du hattest auch erwähnt, es fühlt sich nicht so wuchtig an.
Ja.
Sein Hammer klingt und fühlt nicht sich wuchtig an.
Wirklich?
Wie bei Kratos, diese Axt, wo du einfach einen Typen da einfach in zwei teilen kannst.
Ja, oder das geht halt
ganz nicht. Ganz im Ernst, du wirfst einen Hammer, der Hammer fliegt gegen die Brust eines Typen und der hängt dann an einem LKW. Und es fühlt sich nicht wuchtig an. Das ist ganz merkwürdig.
Okay, das ist krass.
Das ist tatsächlich ganz merkwürdig.
Ja, aber dafür fühlen sich dann andere Charaktere sehr stark an. Zum Beispiel, wenn du den Hulk spielst, dann hast du einfach wirklich diese Zerstörungswut, die er hat. Dann nimmt er einfach einen Gegner, wirbelt ihn umher, kann ihn greifen, auf den Boden klatschen hin und her. Oder er klatscht einfach seine Hände und es zerstört dann einfach vorne alles. Und
Hammer.
Das fühlt sich auch richtig gut an, sieht gut aus. Und bei Iron Man spielst du ihn einfach so, wie du ihn einfach aus dem Film kennst. Du kannst ein bisschen herumfliegen, du kannst mit seinen Repulsoren halt ein bisschen rumballern. Und sein Movement ist dann auch ganz cool, dass er halt immer diese Gegenbewegung dazu macht. Das ist halt, da haben sie sich schon sehr viel aus dem Film abgeschaut. Und bei Black Widow ist es halt so ein bisschen, ja, die, man merkt halt, die ist viel schneller, die ist agiler, mehr Quicktime-Events, benutzt ein bisschen mehr Gadgets, ist die Einzige, die schießen kann. Und das war schon ein interessanter Kampf. Bei Captain America muss ich wiederum sagen, da hat mir sein Kampfsystem ganz gut funktioniert, ganz gut gefallen. Das war halt wie bei den ganzen Arkham-Spielen halt auch. Und da hat er halt sein Schild auch so eingesetzt, wie man sich halt bei Captain America vorstellt, dass er einfach mal so raufklatscht, dass dann einfach eine Schockwelle kommt und so, dass er dann so einen Somersault-Kick macht und so. Das sah schon cool aus.
Ja, es waren tatsächlich so ein bisschen gemischte Eindrücke und man kann es zusammenfassen, Hammer. Erstmal, ja, und wir werden uns anschauen, bis es fertig ist. Leute, dieses kleine Experiment geht auch mal zu Ende hier auf der Bühne. Es war sehr interessant, das mal live zu machen und auch vor Publikum. Also danke für alle Zuschauer und Zuhörer. Danke auch an alle Mitquatscher hier. Und ich hoffe, ihr werdet gleich Spaß mit Game 2 hier auf der Bühne haben. Vorher ist, glaube ich, Hannes noch einmal unterwegs und wird ein klein wenig Action machen. Und ja, sagen wir was nochmal am Ende? Ich sage einfach Tschüss. Ne? Wieder schnell reingehauen war die Sendung. Ja. Und sagen wir Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.
Danke.